So, liebe Leute, da sind wir wieder mit dem Podcast in der zweiten Ausgabe. Und zwar heute wollen wir beide mal die Kaiserkommandanten besprechen hier in dem Podcast. Ein bisschen philosophieren über die Kommandanten, die engere Crew letztendlich um einen Kaiser herum. Also bei Shanks, Ben Beckmann, Lucky Roo, Yasop, so alle, die man namentlich kennt. Und auch bei Blackbeard über seine Leute und die Süßigkeitenkommandanten und natürlich die Katastrophen. Über die wollen wir ein bisschen stärketechnisch spekulieren. Und natürlich bin ich wieder nicht allein. Ich habe meinen Partner in Crime an der Seite, den guten Myro zu dem Lox.
Der Myro Lox ist auch wieder mit von der Partie. Ja, wir sprechen, wie gesagt, heute über die Kaiserkommandanten. Ich bin gespannt, was du von bestimmten Kommandanten gleich hältst, weil ich habe mir gerade schon ein paar Gedanken gemacht und ich glaube, bei einem Charakter wird es gleich nochmal richtig interessant, weil ich glaube, da gehen unsere Meinungen ein bisschen auseinander.
Echt?
Okay. Aber wir werden es gleich sehen.
Ich bin gespannt. Ich habe mir, wie gesagt, auch alle hier aufgemacht, so dass wir auch keinen vergessen. Das wäre Schande, aber eigentlich sollte das laufen, Leute. Und ja, wie gesagt, der erste Podcast gut angekommen. Vielen, vielen Dank, Leute, nochmal, dass ihr auch gleich alle den Folgenknopf auf Spotify gefunden habt und auch betätigt habt, denn das hilft uns sehr. Und wie gesagt, ihr kriegt dann den Podcast gleich immer, glaube ich, ich weiß nicht, per Benachrichtigung, oder wenn ihr Spotify öffnet, kriegt ihr das direkt da in euer Gesicht. Und für alle, die es auf YouTube gucken, auch vielen Dank. Und es würde uns auch wirklich helfen, und da muss man ein bisschen Werbung in eigener Sache machen, wenn ihr den Kanal abonniert, weil ja, dann geht das Ganze ein bisschen größer, ein bisschen, und dann wird es auch mal schöner, Leute. Und wir versuchen das Ganze, wie gesagt, dreimal, wir wollen uns nicht festlegen, ne, mit der Frequenz, aber ich sag mal so dreimal die Woche wäre schon schön, wenn man es hinkriegt. Also auf jeden Fall zum One Piece-Kapitel, was jetzt ja morgen ansteht, oder beziehungsweise heute, wenn ihr das hört, wollen wir nochmal eine Nachbesprechung machen, das haben wir schon letztes Mal angekündigt. Aber ansonsten, über Gott und die Welt in One Piece reden. Also über jedes kleinste Thema, jeden Stein wollen wir umdrehen in der One Piece-Welt. Wie gesagt, so, heute haben wir wieder ein bisschen ein Thema, was, ich habe das, glaube ich, mal als Video gemacht, die Kaiserkommandanten, aber auch zu einer Zeit, wo man die Katastrophen noch nicht gesehen hat und so. Und ich würde sagen, du kannst jetzt gleich mal loslegen hier mit einem.
Auf jeden Fall. Also ganz kurz noch eine ganz kleine Info. Am Ende werden wir nochmal eine kleine Kategorie mit einbringen, für die wir noch keinen Namen haben. Das heißt, ihr könnt gerne mal uns Vorschläge schreiben, wie wir das Ganze nennen. Das Ganze basiert darauf, dass man sagt, overrated, underrated, auf jedes Thema bezogen. In dem Fall ein overrated Kaiserkommandant und ein underrated Kaiserkommandant. Sehen wir dann aber am Ende nochmal, wer das bei uns dann jeweils ist. Wir starten einfach. Ich würde sagen, wir nehmen mal ganz classic am Anfang vielleicht sogar Big Mom, weil da kann man, also da hat man schon den routiniertesten Blick. Und die erste Katastrophe, die wir quasi in der Geschichte richtig erläutert bekommen, Cracker. Cracker ist, finde ich, ein relativ düsteres Thema, weil er hatte den längsten Kampf von, also Ruffys längster Kampf war ja zum damaligen Zeitpunkt halt gegen dann Cracker. Und es war ein sehr intensiver Fight, der ja dann auch mit den Tankmen beendet wurde. Die Frage ist, will man Cracker jetzt überhaupt nochmal in das ganze Geschehen mit reinwerfen? Sagt man, okay, Cracker kriegt nochmal die Chance, alles wieder gut zu machen? Ja, ich meine, es gibt schon die Möglichkeit, es muss ja nicht, also ich gehe nicht davon aus, dass man nochmal sagt, okay, wir lassen ihn gegen Ruffy kämpfen, das macht einfach keinen Sinn mehr. Oder auch gegen die Ströte, ich glaube auch nicht, dass er gegen andere Strohmitglied irgendwann mal nochmal antritt. Aber beispielsweise hat ja Cracker auch ein Treffen mit Urush gehabt, also er hat ja dann auch Urush getroffen und gekämpft und sowas, deswegen, also ich kann mir schon vorstellen, dass man den vielleicht nochmal einbringt, aber dass er dann auf jeden Fall einen anderen Gegner hat, also so nicht im Bereich der Strohhüte auf jeden Fall.
Ich finde es auch schade, also wir haben ihn gesehen, die haben, glaube ich, 11 Stunden haben die gekämpft, also das ist der längste Kampf von Ruffy, also der mit Katakuri war natürlich krasser so vom Impact her, aber der war nicht länger, so von der Zeit war das wirklich. Also das ist auch ein bisschen komisch, wenn die 11 Stunden gekämpft haben, wieso, also eigentlich sagt das ja schon, dass der Kampf, der muss für Ruffy theoretisch eigentlich schwerer gewesen sein. Hat er den denn schnell gefinisht oder was hat er denn da gemacht? Hat er die ganze Zeit diese fucking Süßigkeiten, Biscuit-Männer da aufgegessen?
Diese Keksrüstung
oder?
Hat er.
Die ganze Zeit, also 11 Stunden, was hat er da die ganze Zeit gemacht, so ohne Witz, also wenn er da, keine Ahnung.
Ich find's echt. Wobei man sagen muss, nichts im Vergleich zu Ace und Jinbei und Nakaino und Kusan, wenn man da mal guckt, wie lange die gekämpft
haben. Oder jetzt auch die Revos, die kämpfen auch schon seit, ich glaube, was aber 4 Tagen oder seit ein paar Tagen auch schon 3-4 Tagen oder so. Die Revos gegen die zwei, also gegen Fujitora und Green Bull. Das ist auch heftig, aber auf jeden Fall 11 Stunden, Ruffys längster Kampf, obwohl da einfach so ein Cut drin war und auf einmal war er dann besiegt so. Ich find's, wie gesagt, kurz über Cracker, wir wollen halt nicht so lange über Cracker reden, weil das meiner Meinung nach einer der uninteressantesten ist, so, ne? Ja. Aber, Digga, der war ja komplett weg. Also der war ja wirklich komplett ausgelöscht. Der ist ja gar nicht mehr aufgetaucht später. Überhaupt nicht mehr, nirgendwo. Nicht mal jetzt, wo die Big Mom Piraten auf Wano Kuni ankommen, war der irgendwie da. Also der war ja komplett getötet fast schon, kann man sagen. Also wo war der? Der war einfach weg auf einmal. Ich find's richtig krass, dass der nicht, also eigentlich untypisch für Oda, dass so ein Charakter, der vermeintlich auch gegen Ruffy stark gekämpft hat und so, gar nicht mehr auftritt, so. Überhaupt nicht mehr, so. Ist irgendwie komisch, so. Aber ich weiß nicht, aber
echt strange.
Du hast schon gesagt, stärketechnisch brauchen wir nicht mehr so viel von dem erwarten und ich glaube, der wird auch nicht mehr so eine Rolle spielen. Anders aber bei Charlotte Smoothie, muss man sagen, weil die haben wir ganz kurz eingeführt bekommen mit ihrer Kraft, ganz am Ende bei der Flucht von den Strohhüten und so, hat sie nochmal auf dem Schiff gezeigt, dass sie so sich ausdehnen kann sozusagen, auch also auch sie kann ja Leute auspressen mit ihrer Frucht und den Saft konsumiert sie dann, den trinkt sie, was irgendwie absurd ist. Ist das Blut oder ist das dann wirklich so ein Fruchtsaft? Und dann kann sie sich aber selber ausdehnen und zur Riesin werden, also so riesen, gigantisch werden. Oder ist sie vielleicht eine Riesin? Oder, nee, ist sie eine Riesin vielleicht? Und, nee, ich glaube nicht, oder? Dass sie sich vielleicht klein macht und ihre normale Form ist?
Das Ding ist, ja, also ihre normale Größe sind, also der schlaue Myrolox hat natürlich gerade nachgeschaut, 4,64 Meter. Ich meine, Katakuri und so ist ja auch so gesehen offiziell kein Riese und der ist ja auch übelst groß so.
Ja.
Aber was man auf jeden Fall zu der direkt sagen kann, die wird nochmal eine wichtige Rolle bekommen, weil, also man hat halt drei Süßigkeiten, Kommandanten, Cracker wurde besiegt, Katakuri wurde besiegt, Smoothie wurde nicht besiegt. Sie hat zwar das niedrigste, also sie hat ein niedrigeres Kopfgeld als Katakuri, sie hat 932 Millionen Berry, aber ich glaube schon, dass die nochmal einen deutlicheren Fokus bekommt, weil ich weiß nicht, also weil sie halt auch einfach in dem Sinne eine Kaiserkommandantin ist, wäre es irgendwie traurig, wenn man die jetzt einfach so, ja, die war halt da, aber die hat halt nichts gerissen. Deswegen, ich kann mir schon vorstellen, dass sie nochmal einen wichtigen Kampf vielleicht nochmal bestreitet.
Ey, alleine, sie ist auch jetzt schon, ich habe gerade geguckt, sie ist ja wirklich 35 Jahre auch schon alt. Das ist ja auch schon echt, also gar nicht mehr so jung, ne? Also die ist ja auch schon so.
Ne? Ja, ganz kurz vielleicht noch, ist ja auch an der Stelle vielleicht mal wichtig, sie ist nämlich diejenige, die mit auf Wano Kuni ist, also
ja.
Wir wissen jetzt noch nicht ganz genau, was mit der Crew von Big Mom an sich passiert ist, aber ja, sie ist halt mit auf Wano Kuni und Katakuri ist es nicht, höchstwahrscheinlich, weil er ja quasi das Ganze beschützen soll, also sprich Road Poneglyph und Whole Cake Island an sich, Cracker vielleicht auch, aber Smoothie ist mit auf Wano Kuni und das zeigt für mich auch, okay, Katakuri, Cracker abgehauen, handelt, Smoothie nicht, Smoothie mit auf Wano Kuni,
ja.
Weil dann hat man da auf jeden Fall einen Gegner, den man da nochmal benutzen kann.
Man muss sagen, guck mal, Daifuku und Oven sind keine Süßigkeiten-Kommandanten, also rangtechnisch ist Smoothie höher und wahrscheinlich dann auch stärker als Oven und Daifuku. Man hat ja eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich für sich selber in sich geht, hat man immer so Katakuri, Oven und Daifuku als die drei krassesten von Big Mom angesehen, aber rangtechnisch sind die keine Süßigkeiten-Kommandanten, deswegen glaube ich auch, dass Smoothie an sich heftiger ist, so. Und ich habe gerade geguckt, sie ist ein Langbein-Mensch. Also sie ist klein, sie ist von der Rasse ein Langbein. Also wirklich, also sie hat lange Beine, das hat man natürlich gesehen, aber dass sie jetzt auch vom Stamm der Langbeine ist, weiß ich nicht so. Ich dachte, Oda hat einfach nur übertrieben wieder mit den Weiblichkeiten, mehr oder weniger, so ein bisschen, weißt du? Aber ansonsten
zur Schaustellen.
Sie ist, wie gesagt, die einzige Süßigkeiten-Kommandantin, also die einzige Kommandantin, die wir jetzt gesehen haben, die auf Wano ist. Deswegen, von der können wir noch viel erwarten, auch wenn ich jetzt nicht so gehypt bin, muss ich ganz ehrlich sagen, weil erstmal ist hier Kopfgeld so, ja, ein Drittel kleiner als das von Queen jetzt schon von, und so, ich weiß nicht. Und ich bin nicht so gehypt auf sie, bin ich ganz ehrlich, so einen degradierten, aber über den können wir auch noch reden. Ja,
aber ganz kurz noch, aber ich weiß nicht, also ich kann mir ein Mainfight für sie wäre nicht das Richtige, aber ich weiß nicht, wenn sie so einen Kampf gegen
Nami,
Nami ist vielleicht ein bisschen zu hochgegriffen, aber vielleicht so ein, keine Ahnung, wenn so ein Brook oder so, wenn Brook gegen die kämpfen würde und schlussendlich als Sieger rausgeht, boah, das wäre, also, es wäre vielleicht sogar too much,
es passt auch gerade so gut, weil Brook hat keine Flüssigkeit im Körper, weißt du, was ich meine? So,
ja, kann ja, ausbringen genau. Ich dachte auch gerade so Brook, vor allen Dingen auch, weil er so mit seinem Kampfstil da so ein bisschen passt, deswegen, Deswegen, weil er so einen kleinen Vorteil hat und weil Smoothie, das ist auch nochmal jetzt ganz, ganz Side-Fact, Smoothie hat ja mitbekommen, wie Brook gegen Big Mom gekämpft hat, also weil Big Mom ist ja dann zu dieser Kammer gegangen, wo das Rohrkonoglyph ist und so, und da war Smoothie auch, das heißt, sie hat da nochmal den größten Bezug zu Brook und weiß, was der so im Grunde drauf hat, weiß auch, dass Brook da sich gegen Big Mom eine Zeit lang gehalten hat, deswegen, das halte ich für gar nicht so unwahrscheinlich und dafür wäre es halt ultra krass, wenn Brook so einen Gegner besiegt, das hätte so ein heftiges Standing und dann ist auch gut, dass die noch so ein bisschen unter einer Milliarde ist, weil sonst wäre es irgendwie zu übertrieben für solche Charaktere, also, wie dann zum Beispiel Brook.
Ey, ich finde es aber krass so, also vielleicht ist wirklich das so, ich sag mal so ein bisschen Enel Ruffy-mäßig, das Auskontermäßige von Brook. Also es könnte wirklich sein, so dass vielleicht, sagen wir zum Beispiel dieses Chopper, Nami und Brook-Trio oder sonstiges, dieses schwache Trio oder wie man es auch mal nennen will, obwohl ich Brook da eigentlich nicht mit zuzähle, dass die gegen sie kämpfen und so, aber Brook ist wie gesagt perfekt, so. Das wäre auch krass für sie, so wenn sie merkt, meine Frucht bringt hier nichts, so, what the fuck. Wäre schon heftig, so. Ja, genug über Smoothie, ey, die ist eigentlich so fucking irrelevant, aber ja, lass uns noch kurz über Snack reden, ich hab's gerade schon ein bisschen angeteased. Snack war ja einer, der auch ein Süßigkeitenkommandant war. Wir haben ihn im Anime jetzt gesehen, ne, das ist auch interessant, so. Mhm. Weil im Manga haben wir ihn, glaube ich, haben wir ihn da überhaupt gesehen im Manga?
Ja, ey, im Manga.
Aber nur ganz kurz am Ende, ne?
Und seine Silhouette halt.
Und nur die Silhouette, ne?
Im Kampf gegen Rouge halt, ne? Aber sonst war da nicht viel.
Boah, das ist eigentlich echt interessant, so, weil der wurde jetzt einfach so krass gezeigt. Hat er nicht gegen Judge oder so gekämpft, noch gerade im Anime oder so, hab ich kurz gesehen. Der war, wie gesagt, er hat 600 Millionen Barry Kopfgeld. Und ist ein ehemaliger Kommandant. Also der war wahrscheinlich auch, also muss auch irgendwie stärker gewesen als Oven und Daifuku und auch ernst zu nehmen, ist jetzt aber anscheinend nicht mehr am Start. Und im Anime hat man ihn gesehen. Sieht eigentlich ziemlich cool aus. Der hat ein riesen Schwert auf dem Rücken. Sehe ich gerade hier. Ich habe das Design gerade vor mir liegen. Ist 30 Jahre alt. Sieht ziemlich cool aus.
Als er kurz auf die Germa getroffen ist, da hat man das, glaube ich, auch im Manga nochmal gesehen, aber sonst, also der ist auch ernst zu nehmen, 600 Millionen, wie gesagt, finde ich auch nicht schlecht, wenn er jetzt auch so irgendwie vielleicht nochmal sich mit einbringt und vielleicht einen Kampf bestreitet gegen den schwächeren Gegner, okay, aber für mich auch definitiv kein Charakter, der so einen Main-Kampf bestreitet.
Ja, denke ich auch, aber ansonsten, ja, dass wir den auch kurz angerissen haben und jetzt natürlich noch der interessanteste, meiner Meinung nach, Katakuri. Wenn wir jetzt schon zu dem
Katakuri wie Blackbeard.
Ja, also es ist absolut, es ist geil. Also diese Vorstellung ist geil, dass er jetzt noch da ist. Ich glaube auch nicht, dass er. Obwohl ich es schade finde, dass er nicht auf Wano ist. Ich finde es so schade. Aber wir haben noch nicht die Bestätigung. So, wir haben das volle Schiff noch nicht gesehen. Und er hat ja auch einen harten Kampf. Deswegen ist auch eigentlich zu begründen, dass er verletzt ist oder so im Schiff lag noch und zur Genesung da irgendwie behandelt wird. Kann ich mir vorstellen, dass er, wie gesagt, am Anfang war ja das Big Mom Schiff da und die wurden ja angegriffen von allen Seiten und so und dann haben halt so ein paar Leute von Big Moms Crew da die Schüsse abgewehrt und verteidigt das Schiff und so und wenn er nun mal gerade noch da verarztet wird, kann ich mir vorstellen, dass der da unten im Schiff liegt oder sonstiges. Also, ich weiß es nicht, ich glaube, die Chance ist nicht so hoch, dass er mit auf Wano Kuni ist. Ich glaube eher, dass er auf Whole Cake Island bleibt und da mit Brûlé und vielleicht mit den anderen das Ganze da verteidigt, beziehungsweise Angreifer abwehrt, wenn es dann jetzt, wie gesagt, zu einem Blackbeard kommt, der sich das Root Paragraph da unter den Nagel reißen will, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja mal ein Video dazu gemacht, was für ein Potenzial es hätte, Katakuri mitzunehmen auf Wano Kuni, einfach so für die Interaktion mit Ruffy. Das ist eigentlich ganz geil. Aber damals gab es ja auch direkt die Theorie, dass Katakuri nur nicht zu sehen war, also halt irgendwie unter Deck war, damit man noch nicht sieht, wie sich sein Charakter verändert hat im Sinne des Äußerlichen. Das heißt, dass er ja vielleicht einen Arm verloren hat durch Big Moms Rage, vielleicht nach der ganzen Aktion, was wir noch nicht genau wissen. Und dass er vielleicht auch jetzt gar keinen Schal mehr um sich trägt, auch im normalen. Genau. Und dass man das sich für so eine weil es halt, also man muss ja sagen, wo dieses Schiff da zu sehen war, da hatte man ja keine Nahaufnahme von den ganzen Charakteren, sondern nur so aus der Ferne gesehen. Und es wäre halt ultra wack, wenn man nur so in der Ferne sieht, dass Katakuri keinen Schal hat. Das hebt man sich lieber für ein richtiges Panel auf und zeigt das dann damit. Das heißt, es ist nicht ganz abgeschrieben, aber ich würde so, wenn ich das so prozentual verteilen müsste, würde ich sagen, ist die Chance, dass Katakuri nicht mit dabei ist, so bei 75%, also die schon deutlich höher, glaube ich.
Ja, würde ich auch sagen. Aber ich würde es mir auch wünschen, dass er, wie gesagt, keinen Schal mehr hat, dass er ein bisschen dazu steht, dass er auch mal verloren hat und vielleicht auch mal einen Donut in die Hand nimmt und ihn mal so frisst vor allen Leuten. Ich weiß nicht, das wäre geil, wenn man das mal so sehen würde, dass man wirklich sieht, okay, der Charakter, also Katakuri hat gelernt, so auch charaktermäßig ein bisschen hat sich entwickelt und hat sich an Ruffy vielleicht ein bisschen was abgeguckt. Es wäre richtig geil, so. Jetzt haben wir auch die Big Mom Piraten durch, ey. Ohne Witz, das ist für viele wahrscheinlich das Uninteressanteste. Und jetzt könnt ihr euch freuen auf, ja, welche machen wir als nächstes? Für welche Piratenbande bist du? Für welche Kaiserbande?
Komm. Nimm was Shanks.
Oh, Alter, gleich das Pulver hier verschießen. Okay.
Pulver rein hier.
Also, wir kennen einige Namen. Also, Rockstar, Yasop, Lucky Lou, Ben Beckman sind die, die wir wissen. Aus der Crew letztes, die bekannten Mitglieder, ist echt wenig eigentlich. Natürlich vom Aussehen, ich habe letztens auch mal ein Video gemacht, kennen wir noch den Typ mit der Glatze und dem Affen und diesen Großen im Hintergrund, weißt du, der so herabblickt. Dann haben wir noch diesen Typen mit dem blonden, blonden Haaren und diesen Kampfstab. Dann haben wir noch diesen einen Heini, wie sah der nochmal aus? Ich glaube, der hatte so einen kleinen Hut auf noch, so mit so einem kleinen Totenkopf obendrauf, der so ein bisschen Wano Kuni-mäßig so aussieht. Und hinten rechts immer noch dieser komische mit den spitzen Zähnen, so in einer Art Mink, so die man so kennt vom Aussehen. Aber wie gesagt,
namentlich, den man gar nicht kennt, ne?
Wen meinst du?
Da steht ja noch einer so ganz, ganz am Rand, wo man nur den Kragen sieht.
Ach so, ja, ich weiß nicht, wie du meinst. Ja, also, weiß nicht, wie du meinst, aber ich weiß.
Ja, also es gibt noch ein weiteres Crewmitglied, was man quasi sich so aufgehoben hat.
Schon cool. Also der mit dem Affen und der Glatze, der interessiert mich so. Also,
total.
Wenn man mal auch damals guckt, so im Windmühlendorf und so, diese Charaktere, einige davon waren schon vorhanden, ne? Also manche davon waren schon da, aber die sahen halt noch echt, ich schwör's dir, die sahen ganz anders aus. Also die sahen null aus, wie sie jetzt aussehen. Aber das waren die gleichen Charaktere. Es gibt so Bilder, wo so mit roten Kreisen und das so Referenzen gezeigt werden von alten.
Der mit den ganz langen Haaren da, der ist auf jeden Fall auch.
Ja, der war auch da.
Gewesen.
Genau, der war zum Beispiel da. So. Und ansonsten, ja, ist egal. Fangen wir mal an mit, lass uns mit Yasop mal anfangen, mit dem Papi von Lissop. Ich finde, Yasop eigentlich immer ganz cool, auch vom Charakterdesign mit seinem komischen Cape mit den Sternen und so. Das sieht richtig geil aus. Und ich glaube auch, dass er der beste Schütze ist. So, ich glaube, er ist krasser als Wanoga. Wanoga wird zwar gesagt, okay, er kann über die Erdkrümmung schießen. So, das ist so sein Satz. So, weißt du? Er kann die Erdkrümmung schießen. Digga, WTF.
Der hat doch immer so eine Taube oder so auf der anderen Seite der Map quasi abgeknallt. Irgendwie.
Ja, das ist krass. Also der Typ, also über den reden wir natürlich auch noch, aber ich kann mir vorstellen, dass Yasop noch mal eine Nummer krasser ist. Also das, was man kennt mit diesem, wie heißt der noch mal, Daddy Masterson oder so, dieser komische Cowboy-Typ da, das war eine Filler-Folge, Leute. Also alle, die jetzt denken, okay, es gab doch diese Szene mit dem Cowboy, und das ist alles Filler gewesen, das gibt's nicht, das war von Oda nicht so im Manga und deswegen ist das alles Quatsch. Wir haben von Yasop gar nichts gesehen, noch nichts so, weil er wurde von diesem komischen Cowboy da vorm Timeskip da irgendwo verletzt oder so angeschossen und ich glaube, Yasop ist so krass, der kann richtig krass schießen, hat auch deswegen natürlich Vorhandlungshaki extrem ausgeprägt. Also ich glaube auch, dass er so wie Lissop auch so die Silhouetten so, also beziehungsweise Wallhack-mäßig die Charaktere sehen kann. Ne?
Ja, und das, also das, was ich gerade kurz sagen wollte. Und zwar, ich glaube, es gibt ja so diesen Clash zwischen Shanks-Piraten, Blackbeard-Piraten, was man schon auf dem Marineford gesehen hat, mit diesen Gegenüberstellungen. Logischerweise wurde Wanoga Yasop gegenübergestellt, ist ja klar. Aber ich glaube, da die Blackbeard-Piratenbande gerade so Teufelsfrucht versessen ist, wird es wahrscheinlich, also kann ich mir gut vorstellen, dass Wanoga seine Stärke noch mit einer Teufelsfrucht anhebt. Das heißt, dass er da nochmal irgendwie sich so ein bisschen stärketechnisch fortbildet. Ob das jetzt seinen Scharfschützen-Skill in irgendeiner Weise unterstützt, ist mal dahingestellt. Aber was ich mir halt vorstellen kann, dass Yasop halt wirklich so, wie man es auch immer sagt, so Shanks Haki-Crew-mäßig, dass Yasop keine Teufelsfrucht hat und dann quasi der Clash ist und Yasop ihn vielleicht sogar besiegt, obwohl er keine Teufelsfrucht hat, also quasi da einen kleinen Nachteil hat, weil ich denke auch so, das ist so ein bisschen, es hört sich doof an, weil Haki ist kein Familiending, also außer jetzt, also in Bezug auf Rüstungshaki und Observationshaki, es hat nichts mit der, es hat ja mehr mit dem Training zu tun, aber trotzdem glaube ich von der Symbolik her, dass das, was Lissop gezeigt hat auf Dressrosa mit diesem Wallhack, was du eben schon angesprochen hast, dass das bei Yasop halt viel, viel ausgeprägter und quasi permanent aktiv ist und vielleicht auch noch in einer deutlich stärkeren Form, weißt du, dass er das halt voll ausnutzt so und dass das halt so die Stärke ist, die sein Sohn jetzt erst nach und nach entwickelt.
Ey, ich habe noch mal was über Yasop gerade gelesen. Also das Gute ist ja, bei diesem entspannten Podcast kann man nebenbei immer noch Wiki gucken und ein Auge drauf werfen. Und hier bei Verschiedenes in OP-Wiki steht zum Beispiel, das habe ich total vergessen, aber es hatte ich mal irgendwo als Trivia irgendwo hinten abgespeichert, dass er mit Vista verfeindet ist, dass er auf dem Schlachtfeld von Marineford, dass man dort gesehen hat, wie die beiden sich auf ein Panel, beziehungsweise auch im Anime, was auch, wie die beiden sich böse Blicke zugeworfen haben. Und in One Piece Blue Deep stand sogar, dass irgendetwas in der Vergangenheit zwischen den beiden vorgefallen ist. Das ist auch geheimnisvoll und interessant, Leute. Und ich find's krass, dass die beiden, also Jacob und Vista, also es gibt ja eh die Theorie, dass Vista eigentlich ein Bösewicht ist. Ja. Ja, man kennt die Theorie, aber es ist krass irgendwie, ne? So, Vista ist ja ein Schwertkämpfer, so, der ist ja eine Geist mit Schütze am Hut. Wer ist jetzt ein Schütze? Ein Schütze aus einer anderen Crew, ist man, okay, konkurrieren, so, sind Rivalen. Aber, dass er so als Schwertkämpfer mit Jacob da einfach so verfeindet sich anguckt. Und das, es ist ja sogar bestätigt von Oda in diesem einen Databook Blue Deep, dass die beiden irgendwas in der Vergangenheit hatten, was da vorgefallen ist, so, was die beiden so verfeindet, ja, was das begründet, so, das so mäßig.
Was ja auch diese ganze Theorie quasi nochmal unterstützt, weil wenn man jetzt mal bedenkt, also es ist ja immer so gewesen, wenn Whitebeard vorgeworfen wurde, dass irgendwas mit einem seiner Söhne nicht stimmt, dann war Whitebeard halt immer instant triggered. Deswegen haben ja auch viele Leute, beispielsweise auch Buggy und so, haben ja dann auch gesagt, so, fasst keinen Whitebeard-Piraten an, weil das ist nicht gut, so.
Ist vorbei.
Und das war ja auch zum Beispiel, wo Shanks dann so gesagt hat, so, ja, lass die Finger vom Blackbeard, und er dann meinte ja, Whitebeard auch, sag mir nicht, wie ich mit meinem Sohn umgehen muss, so. Und deswegen glaube ich halt auch, dass es nichts gebracht hätte, wenn denn Jacob die Story, die er vielleicht mit Vista erlebt hat, dass vielleicht Vista irgendwelche unschuldigen Menschen getötet hat oder so, um sich selbst irgendwie besser zu stellen, dass er die Story nicht erzählen kann, weil er von Shanks weiß, es bringt nichts, das zu erzählen, weil Vista einfach ein zu hohes Standing hat, oder dass Whitebeard seinen Söhnen da mehr vertraut als das, was irgendjemand erzählen kann, oder dass auch Whitebeard einfach nichts darauf gibt, was man davor gemacht hat, bevor man zu den Whitebeard-Piraten gekommen ist. Deswegen, das unterstützt halt die ganze Theorie, dass Vista eigentlich böse ist, und wird ja auch untermalen, warum die Whitebeard-Piraten so sang- und klanglos gegen die Blackbeard-Piraten danach noch untergegangen sind, weil wir wissen, dass die beiden eigentlich gleich auf sind. Die fünf Weisen haben ja auch gesagt, so, yo, Marco ist eigentlich der Einzige, der das Ganze jetzt noch richtig stoppen kann, der noch die Kraft dazu hat, so mäßig. Die haben gekämpft und er hat voll krass verloren, so, deswegen, irgendwas muss da ja auch vorgefallen sein. Ich fänd's auch irgendwie cool, so, für den Plot, und es wird ihn halt direkt als möglichen Gegner für Zorro einbringen. So, Vista, der gleich auf mit Mihawk aus den Marineford-Kampf gegangen ist, nicht, dass er gleich stark ist wie Mihawk, aber halt, dass Mihawk in dem Moment einen Unentschieden akzeptiert hat, und dass Vista dann vielleicht ein potenzieller Gegner für Zorro ist, wäre mega.
Ich finde es auch geil. Also, boah, wie gut, ey, dass ich das jetzt wieder auf dem Zettel habe. Ich habe es total vergessen mit Vista und Jacob. Aber Jacob ist auf jeden Fall ein Typ, der nicht zu unterschätzen ist. Auch wenn er schon 47 ist, ne? Also, jetzt lass mal das Alter hier so. Also, er ist auch älter als Shanks. Also, ein gute 7 Jahre älter. Oder Shanks, glaube ich, 39. Also, 8 Jahre älter als Shanks. Boah, das ist schon echt heftig. Und er hat wirklich seine kranke Frau zurückgelassen mit dem Sohn. Also, ich weiß nicht. Also, das ist das für alles für Väter, ne? Was für Wichser, jetzt mal ohne Witz. Yeah. Und wenn Shanks wirklich,
Klassiker.
Ey, wenn Shanks wirklich auch der Vater ist von Makino da, also, ja, der hat sie einfach, dass Makino da seine Geliebte mehr oder weniger, und das Neugeborene da auch einfach alleine gelassen soll. Also, es sind wirklich, also, das Ding ist, bei Jacob ist ja nochmal, fataler, weil er hat weil er ist ja einfach so aufgebrochen, so. Er war ja, also, Shanks war ja schon Kaiser zu dem Zeitpunkt, wo er das Kind gezeugt hat, aber Jacob hat ja wirklich seine Familie einfach zurückgelassen, um ein Piratenleben zu führen. Und das ist, also ich weiß nicht, ich bin allgemein gespannt, auch wenn zum Beispiel ein Ruffy mal auf Dragon trifft oder so, was für ein Gespräch wird das? Also zwischen Jacob und Lysop, stell dir das mal vor, jetzt mal, um ein bisschen da zu bleiben und nicht jetzt in Dragon abzudriften. Also wenn jetzt Jacob auf Lysop trifft, was sagt denn Lysop zu ihnen? Wo warst du die ganzen Jahre, Papi? Oder was ist denn, Bankina ist gestorben, so, also, weißt du?
Ich glaube, der wird da auf jeden Fall ein paar männliche Tränen verdrücken. Also ich glaube schon, dass Lysop da relativ vorwurfsvoll da auch rangeht und das auch auf jeden Fall komplett ausspricht. Der wird das auf jeden Fall direkt aussprechen. Ich glaube, das Gespräch ist auch deutlich interessanter als zum Beispiel Gespräche wie zwischen Ruffy und Dragon, weil die sind dann halt einfach so, hi, so.
Aber wie heftig,
das wird ein richtig deepes Gespräch.
Die Frau ist gestorben. Die ist einfach gestorben.
Das wird ein richtig deepes Gespräch.
Er hat seine im Sterbebett liegende Frau mit dem kleinen Jungen allein gelassen. Digga, ey, also das ist echt krass. Ich bin gespannt, ich bin richtig gespannt, wenn das passiert. Also, ich hoffe ja immer noch, dass die Shanks-Piraten vielleicht so Ende Wano auftreten und dann, dass der Elban-Arc vielleicht mit denen zusammen so eingeführt wird. Das steht natürlich alles in den Sternen, aber dass wir dann, ey, wie viele spannende Gespräche haben wir dann? Also, wie viel potenziell spannende Chapter haben wir dann? Also das alleine Jacob und Lysop, könnte ich mir 10 Chapter angucken, wie die beiden sich unterhalten und was für Techniken Jacob gelernt hat. Shanks und Ruffy, wenn die beiden sich unterhalten und allgemein die Crewmitglieder mal zu sehen und auch die Kopfgelder. Wir wissen ja jetzt neuerdings, dass die Kopfgelder haben in dem Vivicard. Wie viel die haben, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass sie Kopfgelder haben. Hätte man sich auch denken können, aber ich find's auf jeden Fall richtig krass. So, lass uns mal weitermachen. Wir sind schon hier 20 Minuten gefühlt bei, bei Yasop. Ja, wen willst du als nächstes machen? Sag, hau einen raus.
Machen wir Lucky Lou, weil das Ding ist, bei denen kann ich direkt sagen, das ist mein underrated Charakter für die Folge.
Underrated? Also, warte mal. Ja. Er ist deiner Meinung nach.
Also, der unterschätzte Charakter.
Okay, okay. Also, deiner Meinung nach ist er so, was Katakuri bei Big Mom ist, ist er bei Shanks? Würdest du sagen, oder ist Ben Beckman da immer noch krasser?
Nee. Ich glaube schon, das nicht. Ich glaube schon, dass Ben Beckman der heftigste aus der Crew ist, abgesehen von Shanks. Das glaube ich schon. Aber ich glaube, man unterschätzt den, weil der hat halt so ein Comedy-mäßiges Auftreten. Der hat immer eine Fleischkeule in der Hand und ist so am Essen und watschelt so daher. Und der schießt halt immer mit einer Pistole. Man hat nicht viel davon gesehen. Aber ich glaube, schießt viele halt Leute immer unterschätzen mit der Pistole. Ja, aber man darf ja nicht vergessen, beispielsweise Blackbeard. Blackbeard hat die stärkste Logia-Frucht und die stärkste Paramecia-Frucht. Und der hat auch noch Knarren an der Hüfte, so. Weißt du, deswegen. Ich weiß nicht, also ich kann mir einfach vorstellen, ich setze immer noch viel darauf, dass Oda damals im Manga und im Anime haben die das eigentlich auch für damalige Verhältnisse übelst gut umgesetzt, dass diese Situation, wo der Bandit die Waffe auf Shanks gerichtet hat, Lucky Roo noch hinter ihm steht und dann auf einmal, ja, du riskierst dein Leben und zack, stand er auf einmal neben ihm und knallt ihm den Kopf weg, so. Also ich glaube, obwohl der halt so... Ja, obwohl der so träge wirkt und die ganze Zeit eine Fleischkeule hat, glaube ich, ist der Typ ist absolut next level. Ich glaube, man denkt so, ja, der ist so dahergelaufen, Shanks und Ben Beckman und Yasop, die regeln das schon. Aber ich glaube, der Typ, der ist heavy shit. Also da gehe ich fest von aus, underrated auf jeden Fall bei mir.
Ich glaube auch. Also der Typ ist richtig schnell und der Name Lucky Lou, es gibt ja so viele Theorien, dass er an Lucky Luke auch angelehnt ist, weißt du, wegen diesem, und deswegen schneller auch die, wegen auch der Gedanke, dass er so schnell ist, einfach weil er so an Lucky Luke angelehnt ist. Und dann hatten wir noch diese Hochzeit, weißt du, kennst du das, also auf der Cover, als das mit Doflamingo durch war, ging das ja auch um die Welt und da war ja auch mehr oder weniger eine Hochzeit auf der Coverpage, wo Shanks war mit den ganzen Piraten und dort war auch so eine Hochzeit, da wurde gerade irgendwie geheiratet und man wusste aber nicht wer und man hat, wie gesagt, die Shanks-Piraten gesehen, auch Shanks selber, aber Lucky Luke hat man nicht gesehen und die Theorie ist halt, dass er dort geheiratet hat. Und weil er halt an Lucky Luke angelehnt ist, der im Western-Setting ist, und geht man davon aus, dass er da geheiratet hat, weil vor der Kirche und so waren überall so Kakteen und das war so wüstenmäßig, was auch zu dem Western-Setting passt, dass es das vielleicht seine Heimatinsel ist und dass er auch langsam da jemanden gefunden hat oder sonstiges, macht mal immer noch Sinn, weil er war, wie gesagt, nicht da auf der Coverpage. Ja. Also es waren fast alle da außer er. Und Western-Setting, wenn er an Lucky Luke angelehnt ist, macht schon Sinn. Und Lucky Luke ist nun mal, wie du es schon gesagt hast, schneller schießen als sein Schatten. Und wir haben gesehen, Digga, wie schnell war der da und hat den Bergbanditen weggeprügelt. Also sofort, boom, weggeschossen. Er war auch der Erste, wie gesagt, der einen getötet hat in ganz One Piece. Auch krass. Und dass er halt so viel isst und so, vielleicht ist das auch so von Oda wieder erklärt. Man kennt's auch bei Ruffy. Viel Essen bedeutet gleich viel Energie und ja, der braucht einfach viel Energie, weil er auch viel Kraft braucht und so, um das umzusetzen, um diese dicke Masse in Schwung zu halten. Was kann man noch sagen über ihn? Man weiß noch, dass er die Gum-Gum-Frucht von einem feindlichen Schiff gefunden hat. Was
auch ganz wichtig, ja.
Ja, fand ich auch wichtig, aber ich find's auch ein bisschen schade, um ehrlich zu sein. So, ich hätte es mir gewünscht, dass das ein bisschen so geheim bleibt. So dieser Roger-Gedanke, dieser Hinter.
Ja, genau Gedanke. Weil das Ding ist, man kann ja sagen, was man will, aber die Theorien, weil halt die Gum-Gum-Frucht, weil Shanks wusste, dass es die Gum-Gum-Frucht ist und das wurde ja dann auch nochmal in den Vivre-Card-Book erwähnt und bla bla, aber auch, dass das in der Truhe aufbewahrt wurde und so ein Scheiß, weißt du? Da haben sich ja die Theorien drum geschlagen, wie sonst was. Deswegen, also das war auf jeden Fall krass.
Find's auch krass. Ich finde ihn auch er ist so ein dicker Kerl mit so keinem Kinn, so, aber irgendwie sieht der geil aus, so. Ich finde die farbliche Gebung seiner Kleidung finde ich richtig geil. Und auch wie er bei Marineford aufgetreten ist. Er sah da so groß aus und so breit und so voll krass irgendwie, so im Hintergrund, so als Gigant und irgendwie mit so einem Cape. Man kann ihn auf jeden Fall jetzt auch ernst nehmen. Damals, ich weiß noch, Windmühldorf, das alte One Piece, so, wo es noch, da war der auch noch gefühlt kleiner als Shanks zwei Köpfe, aber jetzt ist der irgendwie gefühlt, also, warte mal, wie groß ist der? Ist 2 Meter schon sonst was, ne, habe ich gerade gesehen. Lass mich kurz gucken, 2,41 Meter, Alter, das ist auch natürlich, für One Piece Charaktere ist nicht so groß, aber ist schon groß, also er ist 2 Köpfe größer als Shanks. wir haben jetzt eigentlich alles gesagt, was zu sagen gibt. Lass uns gleich auf Ben Beckmann nochmal zu sprechen kommen. Er ist der Vize. Und da frage ich mich, wie ist das zu Ben Beckmann gekommen? Was ist das für ein Typ? Der sieht so komisch aus. Also der sieht so bleich im Gesicht aus, so kalt irgendwie. Sieht auch so alt aus. Der ist auch schon 50. Er ist der Älteste in der Crew. Was gibt's noch zu dem zu sagen? Er ist, wie gesagt, der Vize-Captain. Ja,
Kizaru.
Ja, Moment, das mit Kizaru kann man sagen, wo er drauf gezielt hat. Ansonsten, Kizaru, war das jetzt ernst von Kizaru? Er hat die Hände hochgehalten, hat so ein bisschen so, oh, fucking Ben Beckmann und so, aber auf Joke, weißt du, man weiß nicht, ob man das ernst nehmen kann. Und ansonsten, also, der weiß halt nicht, der hat damals mit dem Griff deines Gewehrs hat er die Bergmann, die ihn verprügelt, aber sagt das jetzt was über sein Kampfstil aus, dass er, also okay, er hat auch da mit der Waffe, irgendwie ziehen die alle mit der Waffe, ne, was sind das für Leute?
Ja, so? Total.
Alle so typische
Erzähl ruhig, ja.
Alle so typische Piraten, dass sie einfach so, wie gesagt, mit Knarren schießen, da rumballern und keine Ahnung. Ich find's irgendwie so, weiß ich nicht, bisschen komisch so, ne?
Total, weil gerade, also man denkt halt immer, Handwaffen haben halt so voll den Flair verloren in One Piece. Man kann man ja sagen, was man will, aber die ganzen Waffen, die haben ja alle so ein bisschen den Spirit verloren, weil halt ganz am Anfang war ja Ruffy voll was Besonderes, wo er die Kugeln für Zoro abgewehrt hat, wo Zoro da hingerichtet werden sollte, so. Da war das so voll impressive, so, oh, er kann Kugeln abwehren, wie krass und so. Und jetzt ist das halt voll Standard, deswegen fragt man sich, wie die Crew eines Kaisers und gerade eines so gehypten Kaisers so heftig sein kann, weißt du?
Ja, ey, ich find's geil, hier gerade nebenbei immer die Verschiedenes nochmal aufzumachen bei OPWiki. Es steht total. Hier noch, das wusste ich schon, also das ist der klassische Fakt zu Ben Beckmann, dass er der Intelligenteste ist, weiß man, ne? Also damals aber, in einer Ausgabe der FPS zu Band 8 behauptete Oda, dass Beckmann zu dem damaligen Zeitpunkt der intelligenteste Charakter der ganzen Serie war. Also da, also FPS Band 8, das war ja noch ganz am Anfang, war alles noch in Kinderschuhen, aber dass Oda da schon so Großes von ihm gehalten hat, dass gerade Ben Beckmann, der auch wirklich zu Zeiten von Band 8, da war der auch, wie gesagt, ein, zwei Mal aufgetreten, also nicht mal groß aufgetreten, nur kurz da zu sehen, dass er ihn da schon als den intelligentesten Charakter aus der ganzen Serie betitelt, das zeigt auch schon, dass Oda für den, glaube ich, Großes geplant hat, so, und dass er, glaube ich, auch der Taktiker ist. Er ist ja auch mehr oder weniger 50 Jahre alt, ist da so mäßig eigentlich der also ist in One Piece nicht alt, so, es gehört nicht zur alten Ära oder so, aber er ist schon so, sag ich mal, der alte Weise aus der Crew von Shanks, wenn man das so sagen kann, mit 50 Jahren ist er der Älteste. Und er wurde auch damals von dem jungen Ruffy als Vize angesprochen und ja, wie gesagt, er ist der Vize. Deswegen.
Ja, also man muss sich vorstellen, so Shanks repräsentiert ja auch so ein bisschen die ganze Szenerie rund um Gold Roger, und wenn man sich mal anguckt, Rayleigh ist ja auch voll der Ficker im Vergleich so zu allen anderen, und der hat ja auch keine Teufelsfrucht, deswegen, Ben Beckmann wird heftig sein, und gerade so, ich meine, er benutzt auch nur eine Waffe, aber gerade auch, weil er so schlau ist und dann zum Beispiel zu einem Admiral, der ja eigentlich so auch der schnellste Charakter im ganzen One Piece Universum ist, sozusagen, so beweg dich nicht, ist ja, also, das hört sich nicht nach einer leeren Aussage an. Klar, es gibt so viele Diskussionen, ob das von Kizaru, wo er so sagt, so, oh, Ben Beckmann, ja, hebst du die Hände, ob das so Troll ist von Kizaru, so mäßig, du kannst mir sowieso nichts, aber Fakt ist ja, dass Kizaru sich dann nicht bewegt hat, sondern die Hände hochgenommen hat und nichts mehr getan hat, so. Das heißt, ja. ich für mich hört sich das dann nicht nach einer leeren Drohung an. Vielleicht hat Kizaru trotzdem so ein bisschen Spaß gemacht, auch wo er von Marco getreten wurde, hat er auch so ein bisschen Spaß gemacht, aber ich weiß nicht, also so schlau wie Ben Beckmann ist und wie er die Waffe auf ihn gerichtet hat und auch, dass sich Kizaru danach einfach nicht bewegt hat, und das ist halt ein Fakt, so, glaube ich schon, dass da auf jeden Fall eine ernsthafte Bedrohung ausgeht, obwohl es einfach nach einer ganz normalen Pistole aussieht, die er da auf ihn richtet.
Ja, und das ist ja auch ein Logia-Nutzer, also was bringt denn da die Pistole? Jetzt mal ohne Witz, hat er da Seesteinkugeln drin oder kann er seine Kugel mit Haki ummanteln? So, er muss ja sowas drauf haben, wenn er darauf zielt. Er muss ja irgendwas, er weiß ja, dass Kizaru ein Logia-Nutzer ist, das würde er natürlich wissen. Eine Sache gibt's aber noch, die ich jetzt gerade noch so, die mir gerade aufgefallen ist. Damals, auch im Manga und auch im Anime, hat er, wie gesagt, so schwarze Haare gehabt, so ein bisschen. Also im Manga ist das schwer zu sagen, aber ja. Er hatte, wie gesagt, noch nicht die Narbe auf seiner Stirn, die er später bei Marineford dann da am Start hatte. Also da war wahrscheinlich von dem Zeitpunkt zum Windmühlendorf bis zu Marineford irgendein Vorfall, der ihn wohl irgendwie verletzt hat. Er hat da am Kopf dann ja diese dicke Narbe.
Ne? Gerade Narben am Kopf, die sind meistens ein Zeichen für irgendwas.
Das ist schon krass. Wenn, also ist echt
wenn
heftig.
Ein Charakter halt so eine Narbe hat, bestes Beispiel Shanks, Gesichtsnarbe und so, dann ist das meistens ein Zeichen, da steckt ein bisschen mehr dahinter. Auch Ruffy Narbe im Gesicht hat auch einen direkten Bezug, klar ist der Hauptcharakter. Aber auch, ich meine, man sieht sich einfach mal Zoro an, der hat eine Narbe im Gesicht und da ranken sich tausend Theorien darum. So, ja. Das heißt, und das ist ja auch irgendwo nicht ganz unbegründet, das heißt, so eine Narbe im Gesicht, da ist halt interessant, ob er vielleicht auf irgendeinen Charakter getroffen ist, der vielleicht auch gutgesinnt wirkt, wo man vielleicht dachte, dass der gutgesinnt ist oder so, oder dass der vielleicht auch berichten kann, dass irgendein Charakter besonders stark ist, weil er ihnen zum Beispiel diese Narbe hinzugefügt hat. Gibt es ja die verschiedensten Möglichkeiten deswegen, falls nochmal ein Samurai auftaucht und so weiter und so fort. Also deswegen ist auf jeden Fall auch nochmal spannend.
Boah, ich würde das echt gern wissen, woher die Narbe hat. Also gibt zwar potenziell viele Kämpfe und so, aber keine Ahnung, das Ding ist, die Kämpfe zwischen Shanks und Mihawk, die waren halt, wie gesagt, vor dem Ereignis beim Windmühlendorf. Das hatte ja Whitebeard so schon mehr oder weniger datiert, dass er gesagt hat, ja, legendären Kämpfe so mit bla und so, dann kommst du wieder aus dem Dings ohne Arm. Das zeigt ja, dass die Kämpfe davor waren. Also es kann irgendwie nicht gewesen sein, dass Mihawk auch eine Crew hatte und die haben einfach hart gekämpft. Es muss irgendwas anderes gewesen sein, was dann vorgefallen ist. Keine Ahnung. Ja, wen haben wir noch? Rockstar. Also, wir reden über Kaiserkommandanten und der war, wie gesagt, vor dem Timeskip ein Rookie mit 94 Millionen Berry Kopfgeld, was natürlich für einen Rookie krass ist. Zu der Zeit war es absolut überdimensional. Ja. Jetzt ist er wahrscheinlich kein Rookie mehr, aber ich würde sagen, kein Kommandant. Und ich über Rockstar, der war damals der Bote. Was kann der für eine Fähigkeit haben? Also, um mal kurz über ihn zu reden, er heißt Rockstar, ja, auch so diese Stachelhaare. Vielleicht hat er auch sowas, vielleicht ist er auch so, also damals Position steht hier sogar noch bei OPWiki als Bote. Ich weiß nicht, ob der heutzutage immer noch der Bote ist. Vielleicht, also er heißt Rockstar. Der, also Leute, vielleicht ist er wirklich auch der Musiker in der Bande so. Das kann ich mir vorstellen. Das wäre auch nicht so verwunderlich, dass er dann der Musiker ist und vielleicht auch, ja, weiß ich nicht, der hat halt ein Schwert an der Hüfte, also kämpft wahrscheinlich mit dem Schwert. Keine Ahnung, ich will jetzt auch nicht so viel über ihn reden. Ist, wie gesagt, auch kein Kommandant. Würde ich auch nicht so jetzt sagen, oder?
Nee, ja, ist halt so die das neueste Mitglied, was man aus der Shanks-Bande kennt, was halt so als letztes noch so mit dazugestoßen ist.
Ja, so also man sieht. Weiß nichts über ihn. So, jetzt bin ich dran mit Auspicken. Nehmen wir jetzt Kaido oder Blackbeard als Kaiser-Crew? Ich würde sagen, wir nehmen erstmal Kaido, weil das ein bisschen uninteressanter ist, würde ich sagen, als die Blackbeard-Piratenbande. Und das haben wir auch, ja, also Kaido ist ja jetzt meiner Meinung nach auch, man kennt die jetzt schon alle. Also man kennt die Katastrophen jetzt auch schon alle. Das finde ich so geil, dass wir das auch mehr oder weniger schnell erfahren haben, auch wenn wir individuell nicht wissen, was die Einzelnen drauf haben. Auch selbst bei der ersten Katastrophe Jack wissen wir eigentlich noch gar nichts. Also wir kennen natürlich, Kommandanten, wie gesagt, ich weiß nicht, was man als Kommandanten würde ich eher so, die rangtechnisch ein unter dem Captain stehen, würde ich so jetzt als Kommandant betiteln. Ja. Und das sind die Katastrophen. Deswegen, wir kennen unzählige Headliner, ob es jetzt Speed, wen gibt es hier noch, Alpaca Man, Sheepshead, die ganzen, da gibt es viele.
Basil Hawkins,
also da gibt es echt viele. Alles, ja. Aber wie gesagt, die Katastrophen, die so betitelt werden, als All-Stars, also die wurden ja erst als Katastrophen angekündigt und dann auch immer wieder als All-Stars, was auch wieder Kartenspiel-Anlehnung ist. Boah, also King, auf wen fangen wir an? King machen wir zuletzt. Ich würde sagen, erstmal Jack, weil den kennen wir als längste schon, der hat 1 Milliarde Berry Kopfgeld und ich weiß auch damals, ich habe die Review gemacht zum Manga, also zum Manga, wo der kam, das ist ja schon lange her, ne? Und da habe ich 100 Millionen Barry Kopfgeld oder so vorgelesen, auch viele so, ja, das ist ein Fehler und so, alle haben als Fehler abgestempelt, weil zu dem Zeitpunkt war 550 das krasseste von Ace, nämlich 550 Millionen Barry Kopfgeld war das Nonplusultra damals, also das war das krasseste jahrelang, also locker, ich weiß nicht, wann haben wir Ace Kopfgeld erfahren, das waren locker 4 Jahre oder so, wo das höchste Kopfgeld in ganz One Piece war, 4 Jahre oder noch länger.
Ja, locker so lange.
Noch länger, also das war immer das krasseste, ja. 550 von Ace, so. Und da hatte Ruffy auch noch Dressrosa. Ja, so, what the fuck, so, und das war natürlich schon krass, so. Und man hat so die Kaiser mit 1 Milliarde so eingeschätzt, so, ne? So, boah, ein Kaiser bestimmt 1 Milliarde. Digga, ja, und dann so kommt Jack um die
800
Ecke.
Millionen.
Ja, und ich weiß noch, wo die Spoiler kamen, ne? Hör mir zu, die Spoiler kamen, wo das mit Jack rauskam, der hat, also da kam ein Bild raus und so, und das sollte, alle haben das als Fehler abgestempelt. Und da habe ich bei einem Quiz mitgemacht, ich weiß nicht mehr, bei wem das war, bei irgendeinem kleinen Kollegen von uns, YouTube-technisch, habe ich mal bei so einem Quiz mitgemacht, ich glaube mit Ruffy zusammen, gegeneinander so ein One-Piece-Quiz. Und da war nämlich die Frage, wer hat das höchste, derzeit höchste Kopfgeld, ne? Und da weiß ich noch, wie Ruffy 550 gemacht hat und ich habe Jack 1 Milliarde eingegeben und ich habe das Quiz verloren, das mit der Frage. Habe ich verloren. Das hat mich auch den Sieg gekostet. Weil alle das so auf unrealistisch, das ist Quatsch. Ja, ja. Alle haben es abgestempelt als Fehler. So. Heutzutage ist 1 Milliarde so, das spuckt sogar Ruffy drauf, so weißt du.
Ja, weil man sich halt so denkt, so ja, nach Wano Kuni wird Zorro auch so in der Region spielen und so. Deswegen, die Kopfgelder sind einfach so eine ganz neue Dimension gerückt. Aber ich finde das auch geil irgendwie. Also Jacks Impact war halt enorm geil am Anfang, so 1 Milliarde Kopfgeld und dann auch mit denen sein in Anführungsstrichen bosshaftes Auftreten, weil der halt so eine krasse Mentalität in seiner Standardform hat. Also der drückt halt einfach so dieses pure Böse aus. Aber auch hier, das ist mein Overrated-Kandidat. Also, ich weiß nicht, jetzt wo man so das, wo man jetzt so Queen und so King sieht und auch King, weißt du, King, der stößt das Schiff von Big Mom da runter und halt Big Mom und die ganze Crew da und so und Queen wieder da jetzt auch auftritt und vor Ruffy ist und so. Ich weiß nicht, die wirken jetzt schon mehr Baba als Jack so, obwohl Jack damals voll das krasse Auftreten hatte, aber das liegt auch einfach, glaube ich, daran, weil Jack einfach auf ganzer Linie verloren hat, gegen Fujitora verloren, gegen Sunisha absolut verloren, gegen Nikumamushi auch einfach verloren, was vor allen Dingen das, finde ich, ist so das Krasseste, wo man sagt so, als Katastrophe hätte man da vielleicht nochmal ein bisschen mehr reißen können oder müssen. Und klar, viele Umstände waren halt so, ja, er war angeschlagen und so weiter und so fort, er war lange wach und so, weil er ja dann tagelang unterwegs war und so, aber hey, also, keine Ahnung, ich kann mit Jack, tue ich mich irgendwie ein bisschen schwer, für mich wäre zum Beispiel Jack, also, wenn Jack der, sag ich mal, so einer der Main-Kämpfe, sagen wir mal, der Cracker vom Wano Kuni für Ruffy wäre, fände ich das nicht gut, weil ich finde, so ein Jack trifft, nee, also so ein Jack macht mir nicht mehr die Bedrohung klar. Wenn ich weiß, dass Nikumamushi auch gegen Jack gewonnen hat oder ihn halt zumindest relativ klar verletzen konnte, so, dann hat für mich das nicht mehr so den Impact, dass ich sage, oh, Ruffy, packt der vielleicht eine neue Gear-4-Form aus, dann denke ich mir, okay, ein Snakeman wird wohl reichen. So, weißt du?
Digga, ey, und da muss ich jetzt mal, Leute, da muss ich jetzt mal die Keule rausholen aus meiner Hose und muss sagen, ey, Jack ist bei mir der underrated, ohne Witz. Mir ist es genau das Gegenteil. Ey, da sind wir uns mal nicht einer Meinung. Das Ding ist, ich muss dir recht geben. Also ich muss dir in den Punkt, den du gesagt hast, wirklich recht geben. Er hat bis jetzt nur auf die Eier gekriegt, wirklich vom Feinsten. Also er hat, wie gesagt, dass Nekomushi und Inuarashi, also mit ihm mehr oder weniger, die haben ihn einfach besiegt so. Also Inuarashi hat einfach mit einem Schlag den Rüssel abgewehrt so und hat ihn über die Schulter geschmissen so. Aber, ey, ohne Witz, ich bin mir 100% sicher, das ist noch lange nicht alles, was wir gesehen haben von Jack. Ey, das ist eine fucking Katastrophe so. Also,
ja.
Und das Ding ist, ihr wisst alle, das ist diese legendäre Hybridform, Leute, die gibt's noch. Wir haben die nicht gesehen. Ich weiß zwar, ey, er muss diese Hybridform raushauen. Ich will da so ein Mammutmensch sehen, dass er, das muss einfach krass sein, so. Weil in der Mammutform selbst war er nur träge und langsam. Er kam ja auch erstmal so an als allererstes und hat dann nur auf den Sack gekriegt. Dann hat er sich in seine normale Form verwandelt. Und da war er dann stärker und krasser, hat mit den Klingen dann auch gut nicht, aber hat halt rasiert. Aber man muss auch sagen, Inuarashi und Nekomushi sind richtig stark. Also die sind richtig, richtig stark. Und das war ja nicht mal deren Sulong-Form. Überleg mal, das wäre nachts gewesen. Die hätten Jack in der Luft zerrissen. Also wären die in der Sulong-Form.
Total.
Deswegen, ich finde es auch richtig schade für Jack. So, weil das Ding ist, ich wünsche mir wirklich, dass der noch was zeigt, dass er wirklich sagt, komm, Hybridform raus. Und selbst Queen hat ja bei dem Zusammentreffen, wo wir das erste Mal, ich glaube, es war Chapter 925, Leute, so krass bin ich, dass ich das sagen kann, dass nämlich Jack gekommen ist zu Queen und King. Und da hat ja Queen sogar noch sich über ihn lustig gemacht und gesagt, ja, du bist wohl nicht mehr Jack die Dürre, sondern Jack der Verlierer oder irgend so Quatsch soll deine Beiname sein. Also, dass selbst Queen sagt in letzter Zeit, okay, hast du krass verloren, krass auf den Sack bekommen, dass das wahrscheinlich auch nicht so typisch für Jack ist, dass er sonst so, also, der hat auch viele Kämpfe gemacht, so war da verbunden und, also, ich wünsche mir das, also, es ist wirklich so, ich sag zwar, er ist underrated und man kann, ich kann, ganz ehrlich, Leute, ich kann jetzt auch nicht die Fakten umdrehen, die Fakten sind halt so, dass er auf den Sack gekriegt hat und scheiße ist, aber in meinem Herzen weiß ich, der Typ kann mehr. Beziehungsweise.
Da kommt noch was.
Der sieht auch fucking genauso aus wie Kaido fast. So, also nicht ohne Grund so. Der muss doch geil sein. Deswegen, ich wünsche mir das, dass er noch was, dass er die Hybridform auspackt und dann auch wirklich. Also, wenn Sanji ihn besiegt, wäre ich schon traurig, bin ich ehrlich. Obwohl, das wäre realistisch, um ehrlich zu sein.
Ja, also ich glaube schon, dass es vielleicht sogar in die Richtung geht. Ich weiß, was du meinst, so dieser Baba-Auftritt und man weiß halt, dass alles so. irgendwie auch ein bisschen unlucky für ihn gelaufen ist. Ich meine, und man kann ja auch nicht sagen, so, also es hört sich doof an, aber ich bin mir schon sicher, dass so ein Rüsselschlag von Sonisha auch den einen oder anderen Typen ausgenockt hätte, der vielleicht auch nicht Jack ist. So. Das heißt, also auch ein Katakuri, wenn der einen Sonisha-Rüssel abkriegt, dann ist halt Feierabend.
Digga,
so.
Das ist, glaube ich, jeder am Arsch.
Ja, genau, deswegen, also.
Aber er ist auch ein Fischmensch. Aber guck mal, warte mal,
ja, da muss ich das stimmt
wir auch wissen ja von dem einen Editor, dass er gegen Jinbei kämpfen soll, was mir aber auch so ein bisschen wieder schwer, da muss ich aufstoßen, Leute, ganz ehrlich, da bitte aufstoßen. Mhm. Also wenn das der Kampf für Jinbei wird und Jinbei ihn am Ende so fischmenschmäßig besiegt, boah, wie lame wäre das. Ah, dann habe ich keinen Respekt mehr vor Jack. Ich habe jetzt wirklich, ich habe nur Hoffnung in Jack, Leute, und das ist, wie gesagt, ich muss den einfach, es ist mein Charakter, der einfach
underrated.
Von allen unterschätzt wird, underrated, unterschätzt, ja. So, lass uns über Queen reden. Was hältst du von Queen? Was denkst du über Queen?
Hammer. Also, ich muss sagen, Queens die allererste Reaction, die ich auf Queen hatte, ist Kacke, weil
bitte nicht, ja.
Ja, genau, weil ich weiß nicht, wie ihr das seht, Freunde, aber für mich sind so schmale Charaktere, ich sag mal so ein Gear 2 Ruffy ist für mich so der Top-Shonen-Typ, so, wenn jemand so muskulös, aber relativ schmal halt irgendwie und relativ schnell kämpft, passt das so in dieses ganze Setting relativ gut rein. So ein Gear 2 Ruffy, so ein Kizaru und so, die, so ein Enel, die haben alle für mich so einen geilen Touch. Oder auch so ein Radio oder so. Aber wenn man Queen sieht, dann denkt man im selben Moment halt wieder so, also man kann sich den Kampf nicht richtig vorstellen. Das Problem hatten ja auch viele Leute bei Big Mom, weil man sich auch so gedacht hat, Big Mom, Kampf und so, das passt irgendwie nicht. Und das Gefühl hatte man bei ihnen auch, aber ich halte ganz, ganz große Stücke auf die Teufelsfrucht, die er definitiv ja haben wird.
Und die Frage ist was?
Genau, und genau, die Frage ist was? Skorpion ist ja das, ja, wahrscheinlichste. Also ich sag mal, alle Indizien, die man von Queen hat, das sind jetzt nicht überragend viele, aber die Indizien, die man hat, die sprechen sehr, sehr stark für eine Skorpionfrucht. Und deswegen, je nachdem, wie die Frucht halt ist, kann sich halt der Charakter auch ja komplett dahingehend anpassen. Und auch die Slimform gibt einem ja die Möglichkeit. Ich meine, wenn man jetzt beispielsweise auch einen Rob Lucky, der ist ja auch relativ schmal und ist auf einmal der übelst breite Typ mit in seiner Form, wenn er die voll aufpumpt, so, aber er kann ja auch so in diese Slimform gehen und dasselbe erhoffe ich mir auch ein bisschen von Queen. Also bei ihnen habe ich nicht so die Sorge wie bei Big Mom, dass es einfach von den optischen nicht so funktioniert. Also deswegen im ersten Moment dachte ich mir, kacke, im zweiten Moment denke ich mir, oder jetzt, wo man ihn auch ein bisschen gehört und gerade was er so von sich gibt, finde ich den geil. Ich mag den.
Ich finde ihn auch ganz nice, als erst habe ich auch gedacht, Digga, bitte nicht, oder nicht wieder so einen krassen, so einen ernsten Posten, eine Katastrophe, einer der krassesten Charaktere in ganz One Piece, so von dem krassesten Kaiser überhaupt, von Kaido, weißt du, einer der stärksten Leute sieht so aus, wieder so dick und rund und wahrscheinlich auch transsexuell und ich weiß nicht, so ganz komisch, weißt du, wo du denkst, oh, bitte nicht, oder. Aber, ey, dieser Auftreten von ihm und die Art, so dieses krasse, kommt auf dem Motorrad an, so ist zwar dick, sieht aus wie Obelix, aber egal, so die Art, so dieses Funky-mäßige, wie er tanzt und jetzt auch, dass er Ruffy gleich so, weiß ich nicht, man kann ihn trotzdem irgendwie ernst nehmen und er hat auch einen mechanischen Arm, ne? Also es sieht so aus, oder? Er hat so einen mechanischen Arm, also er hatte das da, als er eingeführt wurde. Bin ich auch gespannt, ihm fehlt ein Arm, warum? Vielleicht, also wenn ein Arm fehlt, denkt man erstmal an Big Moms Roulette, weiß man nicht, ob
direkt
das so.
Jeder, der keinen Arm hat. Ding. Shanks, Life of Red, ich denke schon.
Ja, ohne Witz, aber auch mit dem Kopfgeld von 1,32 Milliarden, Leute. Das ist krass.
Das ist es, ja.
Das ist heftig, also das ist richtig, richtig heftig und das kommt nicht von irgendwoher. Also ja, krass als Katakuri.
Genau, das ist es nämlich so. Man hat Katakuri und der Typ, also jetzt mal auch wieder eine Aussage aus dem Vivre Databook aus Japan, das heißt, es ist eine relativ aktuelle Info. Shanks Observationshaki ist auf dem Level von Katakuri, das muss man sich mal geben. Ein Charakter, der scheinbar voll auf Haki geht, also so Shanks ist ja der Haki-Charakter, Katakuri hat das Observationshaki auf den gleichen Level und dieser Charakter hat ein Kopfgeld von 1,47 oder so, irgendwie so, aber auf jeden Fall knapp über 1 Milliarde und und Queen nimmt einfach da und legt da nochmal fast 300, der legt da einfach nochmal einen Sanji oben drauf, so mäßig, also nicht ganz,
das
aber
ist krass.
So vom Feeling her. Das kommt mir auch erstmal nochmal bewusst, wie wenig eigentlich sich diese 330 Millionen von Sanji anhören, ne? Das ist
echt lächerlich, also gegen die Kaiserkommandanten ist das alles lächerlich, so, also, und die steigen jetzt auch nochmal, wie gesagt, also die von Kaido sind ja nochmal krasser als die von Big Mom. Ja. Und ich glaube, das wird auch immer so weiter oben gehen. Also wenn wir erstmal zu Shanks kommen oder dann zu Blackbeard. Obwohl bei Blackbeard, das ist nochmal ein ganz anderes Kapitel, da wo wir gleich drüber reden. Queen, wie gesagt, ich glaube auch Skorpion-mäßig. Warum? Skorpion, also wir haben halt die Schiffe gesehen, die Galionsfiguren von den Booten. Also es macht einfach Sinn, so dass, weil wie gesagt, die Galionsfigur waren so Mammuts, das war natürlich die Flotte von Jack. Und dann haben wir dahinter noch Schiffe gesehen mit dem Skorpion als Galionsfigur. Und King hat nun mal Pteranodon, also den Flugsaurier, also seine Flotte ist es nicht und da bleibt nur noch Queen übrig, deswegen geht man davon aus. Plus, dass Queen nun mal auch diesen Schwanz, den Pferdeschwanz, ja, die Haare so trägt, wie so ein Skorpionschwanz letztendlich. Würde Sinn machen an sich. Es gibt aber noch eine Theorie zu diesem Urzeit-Wildschwein. Es gibt so ein Wildschwein, was in der Urzeit gelebt hat, was auch wirklich, also das Wildschwein an sich, also die Bilder, die es dazu gibt, zu dem Wildschwein, wie es ausgesehen, wie es ausgesehen hat, sehen aus wie Queen. Also wirklich, es ist zwar ein fucking Wildschwein, aber so die Gesichtsstruktur und auch diesen Schweifhütten und so, das sieht auch ein bisschen aus wie Queen. Und das passt auch zu dem Setting, das Jack hat ja auch so eine antike Mammut und der Flugsaurier ist auch antik und dann würde Queen auch mit einer Antiken um die Ecke kommen, mit einer echten Antiken, wäre eigentlich, weiß ich nicht, wäre ziemlich krass. Ansonsten, wenn Queen Skorpionfrucht hat, wäre das eigentlich gerade schlecht für Queen selbst, wenn er da gegen Ruffy kämpft, weil Ruffy ja giftmäßig gut ausgerüstet ist, also ich kann ihn nicht mehr so viel anhaben. Er wird ja fast in jedem Arc irgendwie vergiftet, auch zuletzt auch bei Whole Cake Island. War ja auch von dem vergifteten Fisch am Anfang, wo ihn dann noch Reiju ausgesaugt hat. Also, Gift ist für Ruffy echt lame. Also, da wäre Ruffy auch fast gestorben, ne? Überleg mal, Ruffy wäre da auch fast gestorben.
Chopper wusste ja auch nicht mehr, was er machen sollte, so, deswegen.
Was ist Chopper denn für ein scheiß Arzt? So, wenn Reiju nicht da gewesen wäre, also, wie viel Zufall muss da sein, dass gerade da überhaupt jemand auf dem Meer sie trifft und dann noch Reiju dabei ist, die zufällig eine Tollsrut hat, höchstwahrscheinlich, mit der sie Gift raussaugen kann. Tega, das sind zu viele Zufälle.
Ja, und auch ein Charakter, der quasi dazu bereit ist. Ich meine, man kann ja sagen, was man will, aber die Strohhüte sind ja, sag ich mal, extrem berüchtigt in der ganzen Welt so. Und da ist es nicht selbstverständlich, dass jeder Charakter da
freundlich
gesinnt ist. So.
Es wäre auch mal ein Podcast, so dass wir mal über die Zufälle reden, die eigentlich so krass sind.
Das ist ein geiles Thema.
So zufällige Begegnungen, die, also, wäre das nicht passiert, wäre alles schon zu Ende. Da gibt's ja unendlich viele in One Piece. So fast in jedem Arc sind drei so eine Momente, wo, also, halt bei Whole Cake Island waren noch mindestens fünf Momente, wo irgendjemand kam und im letzten, also Jinbei, wo sie da angeboten waren im Buch oder so.
Ja, total. Wäre Jinbei da nicht gekommen? Überleg mal, also ganz viele Charaktere beruhen nur auf Spontanität, so Bellamy oder so, so, weißt du?
Ja.
Dieses ganze Leben ist ein spontanes Treffen, so, in dem Sinne. Genau, Blackbeard und Ruffy ganz am Anfang der Story und so.
Ja, das sind so viele Sachen. Also, das ist echt nicht mehr normal. So, lass uns noch über King ein bisschen reden. Ja, meiner Meinung nach vom Charakterdesign der krasseste, weil er einfach so komplett schwarz gehüllt und hatte auch in seinem ersten Auftreten Feuer hinten. Er heißt auch Großbrand mit Beinamen. Hinten brennt alles, hat Flügel, sieht schwarz aus, böse, hat ein dickes, krasses, legendäres Schwert an der Hüfte hängen. Also, was will man mehr von dem Charakter? Und die ist die Frage, das erste Mal, wo wir ihn gesehen haben, 925, war das die Hybridform schon mit den Flügeln oder war das die normale Form? Weil in der Pteranodon, also in der Flugsaurierform, haben wir ihn ja auch später gesehen und da haben die auch schon, die Big Mom Piraten schon geschrien, fuck das King, wir müssen alle weg, so, sie kennen ihn alle schon und er ist berüchtigt und er hat auch sofort als Flugsaurier Feuer gespuckt auf die, also das ist auch komisch, also das passt ja nicht, also das hat, glaube ich, hat das mit der, das hat ja nichts mit der Frucht zu tun, dass er da Feuer schießt, oder? Also meines passt nicht so. Was hat denn eine antike Flugsaurier Pteranodon-Frucht mit Feuer zu tun? So, deswegen, das ist nochmal was komplett anderes, wo wir ja gar nicht wissen, was das irgendwie zu tun hat. Und also in der Form, muss ich jetzt sagen, in der Flugsaurier-Form sah halt ein bisschen bescheuert aus, ne? Aber egal, in der Hybridform und so, wie er normal aussieht, wenn er dann einfach so mit dem krassen Charakterdesign, so wie wir ihn gesehen haben, auch mit den Flügeln dann einfach zusätzlich noch ausgestattet ist, so als Hybridform, Alter, dann bin ich aber sowas von befriedigt. Und dann wünsche ich mir einfach einen Kampf gegen Zorro und dann sollen sie einfach in der Luft rumspringen mit Schwertern gegeneinander und mit Feuer und alles. Und die Kleidung soll vom Leibe brennen und Zorro soll bluten und das soll einfach geil sein.
Ja, also ich finde so, King ist so der Inbegriff von so einem, weißt du, wenn so Oda alle Briefe öffnet, wo die Leute sich einen Antagonisten wünschen, dann kommt das dabei raus, so mäßig, so, weißt du, so, da ist jemand, der hat Flügel, der kann fliegen, der hat alles in schwarz, Feuer ist immer geil, so ein fettes Schwert auch noch mit am Start und dann heißt der auch einfach noch King so und ich
heißt
denke,
noch King, stimmt.
Ja, so. Und ich denke auch, wir dürfen, also ich sag mal so, es ist für mich relativ klar, dass er das höchste Kopfgeld von den Katastrophen haben wird und dass sein Kopfgeld wahrscheinlich so bei 1,4, 1,45, vielleicht sogar 1,5 wie Ruffy irgendwie in der Region spielen wird. Und deswegen der Impact von den Charakteren ist gewaltig. Also da freue ich mich auf jeden Fall drauf.
Ich mich auch. Also das ist der, wo ich gehypt bin einfach. Und ich will eigentlich, ich finde es schon cool, dass wir ihn gesehen haben. Wir können ihn einordnen, aber stärketechnisch so können wir ihn eigentlich noch gar nicht einordnen. So, obwohl, ich finde es schon krass, was er gezeigt hat. Aber wir werden sehen, was passiert. So, jetzt kommen wir zur berüchtigten Blackbeard-Piratenbande, die relativ frisch noch ist. Also wirklich, die ist ja jünger als die Piratenbande von Ruffy. Also sie ist ja wirklich ganz, obwohl.
Doch, nee. Schon.
Obwohl, echt? Also ich sehe die, ich sage Jesus Barges und so, wann kamen die dazu? Wann war das? Also wann kam also Jesus
der,
in die Crew?
Der kam ja früh dazu, warte mal, aber jetzt.
Die waren ja schon da vor Skype hier, waren die auch schon am Start, so als sie da auf, muss auf Sprünge helfen.
Ja, man muss ja auch sagen, Vanuga war ja auch so direkt auf dem, wo die sieben Samurai, wo Sir Crocodile quasi von den sieben Samurai abgewählt wurde. Da war ja schon Vanuga auf diesen Treffen der sieben Samurai und hat ja da auch schon seine Meinung für Blackbeard mit in den Ring geschmissen, so weißt du?
Warte mal, einige Wochen bevor die Strohhutbande in Drum, also in Drum, also in der Chopper, ne, angelegten, einige Wochen davor haben schon die Blackbeard-Piraten das überfallen. Also,
es wird relativ zeitgleich sein, aber
ich glaube auch so, die wurden vielleicht knapp danach, weil wir haben ja auch die Story von Blackbeard gesehen und da war ja Ace auch schon in der Crew und alles. Also, ich glaube auch, dass die vielleicht kurz vor den Strohpiraten gegründet wurden. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das vielleicht an irgendwas festmachen könnt, wie das einzuordnen ist, wann die gegründet wurde. Aber ich kann es mir vorstellen. Ja, ich habe gerade schon Jesus erwähnt. Lass mal über Jesus kurz reden. Mhm. Der ist einfach sowas von, also der ist
dein Overrated,
der ist für den Arsch. Ich wollte es gerade aussprechen, ja, würde ich sogar sagen. Obwohl, ist der Overrated eigentlich so? Wird er von Leuten als stark angesehen? Also, der ist doch echt lächerlich.
Ich finde, der hatte so diesen ganz kleinen Moment im Kolosseum, wo der quasi allein in diesen Ring war, also in den Auswahlkämpfen noch, wo er da diese Papiertüte noch auf dem Kopf hatte und dann alle Gegner einfach mit einem Schlag, also mit einem Impact in die Luft geflogen sind, alle aufgekommen sind und hinter ihm dieser richtig fette Riese auch noch aufgeprallt ist und er quasi so damit den Kampf entschieden hat. Da dachte man sich so, boah, gar nicht mal so schlecht so, aber dann, wo er von Sabo anders den Arsch versohlen bekommen hat, Sabo ihn quasi schon besiegt, aber weggeht, Jesus, also und er ihn, also Barges provoziert ihn dann und kriegt nochmal so eine Todesschelle, das hat mich einfach so ein bisschen so umgestimmt, also ich dachte im ersten Moment so, ah, vielleicht hat er doch was drauf, aber kurz danach dachte ich mir wieder, komm, nee, lass bleiben.
Aber trotzdem, ey, ich glaube zu 100%, da bin ich mir so sicher, dass dieser Typ eine Teufelfrucht kriegen wird,
ja,
100%ig,
und die wird
also
krass. Die
ja,
wird
wir haben jetzt gerade auch gesehen, also jetzt gerade 925 war glaube ich das Chapter, wo wir Blackbeard gesehen haben und die Crew, wie zum Beispiel auch Katharina Devon, die neunschwänzige Fuchsfrucht hat neuerdings und Shiryu die Unsichtbarkeitsfrucht von Absalom bekommen hat, also das war auch gerade, er hat sie da gerade bekommen, also sie haben Absalom dort getötet und Katharina Devon hat sich noch mehr oder weniger, die haben die Leiche noch sogar da liegen, also den haben sie gerade da getötet und haben auch wahrscheinlich, also sie haben immer noch die Möglichkeit und besitzen noch die Fähigkeit, Teufelsnutzer zu töten und gleich deren Kraft zu absorbieren, also auch jetzt mit einem Shiryu, es war nicht nur so ein einmaliges Ding mit Laken, was nur ein Blackbeard machen kann. Die können dort einfach Teufelsfruchtnutzer töten und können direkt die Teufelsfrucht kriegen. Okay, man könnte theoretisch eine Frucht in da liegen haben und dann gucken, okay, da geht die Seele rein und verwandelt sich und dann kann man die gleich essen. Aber ich glaube, sie haben eine andere Technik, wie sie komplett den Teufelsfrucht töten können, direkt die Kraft absorbieren können. Was Blackbeard auch da gemacht hat mit Whitebeard. Weil Shiryu hat die Kraft jetzt, über die reden wir gleich noch. Und deswegen ist für mich klar, vielleicht hat der jetzt auch schon der war so schwer verwundet und hat sich dann da auf Baltigo anschleppen lassen, hat dann auch dafür gesorgt, dass Baltigo, also die Revolutionsarmee-Basis, komplett zerstört wird, beziehungsweise die mussten die aufgeben letztendlich, sind zur Transeninsel geflüchtet, umgezogen. Dafür hat er gesorgt, also er hat schon viel Scheiße gebaut eigentlich so. Und die Frage ist, hat er danach jetzt schon eine Teufelsfrucht bekommen oder wartet er vielleicht auf eine bestimmte, um die zu kriegen? Vielleicht wollte er auch die Feuerfrucht selber essen, würde auch Sinn machen. Aber ansonsten kann ich mir vorstellen, dass der auf jeden Fall ein extremes, krasses Überpower-Up kriegt, damit wir den auch wieder ernst nehmen können, weil, wie gesagt, Sabo hat mit denen den Boden aufgewischt, obwohl Sabo auch krass ist in der Welt so und auch krass als eigenständiger Charakter, was natürlich eh eine Hausnummer ist. Für mich ist er auch so auf Kaiserkommandanten-Level. Also wirklich, deswegen. Ja. Es ist keine Schande, dass Jesus da jetzt alt ausgesehen hat. Obwohl, ich würde es mir wünschen, dass der krasser dargestellt wird. So. Aber obwohl, ich weiß nicht, der wird 100% die Teufelsfrucht haben.
Safe. 100%ig safe. Also man muss ja auch sagen, die ganzen Teufelsfrüchte sind ja, ich glaube schon, dass die bei, also bei der Blackbeard-Bande merkt man halt, dass die so komplett strategisch gewählt sind. Also ich sag mal so, weil zum Beispiel Big Mom ist es ja so, die haben alle so Süßigkeiten, so Saft und Pommes so mäßig und Keks, also Keks von von Cracker und so und Mochi und bla bla bla. Also alles auch irgendwie so in diese Märchen Süßigkeiten Ding reingedrängt, dass es halt passt von den Früchten her. Und bei Blackbeard ist es halt auch so, ich meine, man denkt vielleicht erstmal, Absaloms Frucht, die Unsichtbarkeitsfrucht, ist ja gar nicht mal so geil. Also es gibt auch viel geilere, wenn ich die Möglichkeiten habe. So. Aber Shiryu, der war schon damals krass. So. Der war in Impel Down damals schon ein krasser, krasser Typ. Und ihm die Unsichtbarkeitsfrucht zu geben, aus rein strategischen Gründen, ist absolut Gold wert. Das ist krass so. Also das darf man noch nicht unterschätzen. Und deswegen glaube ich schon, dass und ich meine gerade auch, wenn man jetzt von Divon zum Beispiel die Frucht sieht und so, dann sieht man ja, wie heftig die Früchte der einzelnen Blackbeard-Piraten sind und oder auch noch werden, also wie heftig die Früchte da sich auch noch entwickeln werden. Und dementsprechend glaube ich schon, dass Barges da ein heftiges Power-Up erwarten wird, auf jeden Fall. Weil er hat ja auch, ich meine, er hat ja auch schon auf Dressrosa hatte er schon versucht, Teufelsfrüchte zu klauen. Und deswegen, ist ja klar, dass er wahrscheinlich auch für sich selbst dann nochmal versucht hat, eine Frucht zu klauen.
Ey, und er ist erst 29, ne? Ist eigentlich ein Jungspund noch, um ehrlich zu sein. Also wirklich, der ist fucking jung.
Theo und Alter, da haben sich zwei gefunden.
Das ist echt krass. Ja, ich werde jeden Podcast, wenn wir über Charaktere reden, immer das Alter noch zu sich erfahren, Leute.
Ich habe gerade 7 OP-Wiki-Tabs auf.
Das ist echt, ich auch bestimmt hier. Auf jeden Fall, was noch hier zu erwähnen ist, der hatte damals nur 20 Millionen Barry Kopfgeld. Das ist ja so lame und lächerlich wenig eigentlich heutzutage. 20 Millionen, also damit wischt sich ja jeder Kaiser den Arsch mal ab. Wirklich, also das ist ja nichts.
So, auch so Van Oga, so weißt du, so der heftigste Scharfschütze, kann über die Erdkrümmung schießen. 64 Millionen Barry Kopfgeld. Da ist so eine diebische Katze Nami, krasser so mäßig. Das ist echt.
Deswegen alles vor dem Timeskip, Leute, die werden jetzt auch, also da kannst du überall mindestens eine Null ranhängen. Na, Quatsch, mehr sogar. Also ich glaube, Jesus wird mehr als 200 Millionen
haben. Bei Van Oga kann man eine Null dranhängen, 640, das kommt wieder.
Denke ich auch. So, auf jeden Fall ist Jesus Captain des ersten Schiffes. Also es ist komisch. Ne? Also erstmal Jesus. Also warum nennt oder den Jesus Barges Jesus? Also es ist echt ein bisschen komisch. So, auf jeden Fall finde ich es interessant, dass er Captain des ersten Schiffes ist. Ob das auch irgendwie rangtechnisch für die Flotte von Blackbeard wichtig ist so? Ich weiß es nicht. Ich kann es mir vorstellen, aber also ich weiß nicht, ist Jesus denn so, er ist ja nicht der Stärkste so. Ich würde also sowieso auf so einem Stegreif würde ich sagen, Shiryu ist der Krasseste sonst noch so. Obwohl, das kann man auch schwer sagen, so man weiß es nicht, aber dass er der Erste des Schiffes ist, vielleicht war er der Erste, der beigetreten ist bei der Bande und dass es danach irgendwie gerankt ist oder so. Aber sonst vielleicht
jetzt kommt mal vielleicht eine doofe Frage. Wer waren nochmal die Personen, die Blackbeard quasi... Ah nee, das war ja Shiryu, der Blackbeard gesagt hat, warum vertrauen wir Kusan, ne?
Ja, das war er, genau, da saß er
im Kolosseum. War das Shiryu, der das zu Blackbeard gesagt hat?
Nee, das war Jesus.
Ja, das ist jetzt ziemlich wichtig, weil ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ich will jetzt ja auch nichts Falsches sagen, aber angenommen Barges hat das gesagt, warum vertrauen wir Kusan, und Blackbeard hat ja dann gesagt, ja, wir vertrauen ja auch Shiryu, ist ja dasselbe in Grün. Und ich kann mir halt vorstellen, wenn das von Barges ausging, dann ist da auch vielleicht ein bisschen von Blackbeard so die Philosophie, okay, Barges, den lasse ich mal als eine Stufe über Shiryu, damit er nicht an die Decke geht, weil so Van Oga und auch Raffet und Divon und so, die wirken alle relativ besonnen, also die sind nicht die sind schlau genug zu checken, dass selbst wenn Shiryu eine Stufe über den steht, dass das jetzt nicht groß was ausmacht, und die anderen, die wirken halt relativ, also so Vasco-Shot oder so, der wirkt halt relativ so Wayne, also denen ist das egal.
Ja,
aber ich glaube halt so, dass Barges so der Charakter ist, der sich darüber noch was, also der sich darauf was einbildet, denen das wichtig ist, dass der vielleicht nochmal eine Stufe darüber steht, dass man das da deshalb vielleicht so geregelt hat, aber sonst, ja.
Ja, ich weiß auch nicht, also Captain des ersten Schiffes und der Steuermann, so wird er auch genannt, also er hat den Posten, den Jimbei jetzt in der Strohpiratenbande hat. Ansonsten, ja, machen wir schifftechnisch, wollen wir einfach so weitergehen, rangtechnisch des zweiten Schiffes. Oder lass uns von unten wieder anfangen. Hast du auch die Liste offen hier?
Ich hab die Liste offen.
Fangen wir beim Mitglied an, was hier nur als Mitglied gerankt ist. Stronger, das ist das Pferd von Doc Q, darüber brauchen wir nicht weiter reden. Ich weiß nicht, also kann ja, ich ernst nehmen, ist auch kein Kommandant so. Aber alle anderen würde ich schon fast als Kommandant
Chopper
nehmen.
Chopper der Crew.
Genau, Doc Q. Kannst du mal was über den sagen? Also, der hat das höchste Kopfgeld.
Ja, also, in Doc Q muss man ja mal sagen, also generell ähneln sich die Rollen in der Blackbeard-Piratenbande doch sehr stark gegenüber Shanks und halt auch den Strohhüten. Doc Q, 72 Millionen, er hat das höchste Kopfgeld. Der Typ sieht aus wie 95, ist aber 28, so.
Deswegen, und Jungspund.
Ja, das ist auch so ein total junger Typ. Also, es ist wie die Strohbande. Es sind alles relativ junge, ambitionierte Leute, die alle mit einem extrem niedrigen Kopfgeld angefangen haben und sich jetzt erst anfangen zu entwickeln. Und, ja, also, er ist halt der Schiffsarzt. Aber da er schon damals so das höchste Kopfgeld hatte, kann man schon davon ausgehen, dass er ein relativ krasser Typ ist. Also, ich weiß nicht, der wirkt krass. Also,
ja, ich denke auch. Also, dass er so an die, dass er angelehnt ist an die Dings hier, an diese, wie heißen die, apokalyptischen Reiter, an diese Pestilenz oder so, weißt du, weil er immer so krank wirkt und immer so, und dann da, dass er so, glaube ich, irgendwie, weiß ich nicht, Teufelsfrucht, wissen wir nicht, ob er eine hat, könnte ich mir vorstellen, weil er wirklich so krank wirkt, so, vielleicht hat er wirklich diese Krankheitsfrucht oder so ein Blödsinn, diese Pestilenzfrucht, dass er einfach so Krankheit verbreiten kann oder dass der Körper schwächer wird nach und nach, also so ein Blödsinn, kann ich mir vorstellen, weil er wirklich so wirkt, ne?
Ja, total. Also deswegen, also man kann fast gar nichts zu ihnen sagen, aber es ist halt so dieses typische, ein Arzt, der so, der hat ja auch ein total, ja, ich kann jetzt nicht genau das genaue Krankheitsbild sagen, welche Krankheit das ist, aber es gibt auf jeden Fall viele kranke Menschen, die auch so ein verzerrtes Gesicht haben, so, und ja. Einfach, also für mich sieht der so aus wie jemand, der nicht mehr lange zu leben hat, aber wenn er halt so der Schiffsarzt ist, dann, keine
Was
Ahnung,
hat vielleicht hat Rücken? Er...
Ja, vielleicht hat er sich auch einfach experimentell so ein bisschen ausgetobt.
Warte mal, was hat der auf dem Rücken? Der hat irgendwas Riesiges auf dem Rücken immer. Das sieht für mich aus fast wie eine Sense sogar, was auch zu den apokalyptischen Reitern passt. Warte mal, was ist das? Also
so mehr so Schriftrolle, oder?
Ich weiß es nicht. Also ja, man sieht natürlich nicht die Klinge der Sense. Vielleicht ist sie ausklappbar oder so ein Schwachsinn. Aber was ist das? Also man kann das... es gibt so eine Skizze von Oda, siehst du, wenn du auf sie klickst.
Aber man
so ein
sieht das
hier
auch im Anime, wo die zum Beispiel in Impel Down waren oder so. War das nicht da auch schon zu sehen?
Also der hat eine riesen Rolle auf dem Rücken, die irgendwie verpackt ist. So, also, es ist echt komisch. Es ist echt
vielleicht
richtig komisch.
So ein bisschen Schlenker kurz zu Naruto, so wie Bai Kisame, der sein Schwert da auch in so einen Verband eingehüllt hat, damit die Leute
ja, vielleicht
das nicht
darf sehen. Das nicht. Es ist krass. Also ich bin gespannt, was das ist. So.
Ja, schon
also,
geil.
Also eine Bazooka ist es ja nicht. Das macht ja keinen Sinn. Er ist ja kein Schütze oder so. Also irgendwas, was vielleicht rausströmt, vielleicht ist da irgendwas drin, so Krankheit, so Pest oder irgend so Mist oder, es wäre echt geil, es wird auch Grim Reaper, wird er auch genannt, nämlich, also Sensenmann, wird er auch genannt, das ist ein Beiname, habe ich jetzt auch gerade wieder erfahren hier, also Grim Reaper, also macht es auch Sinn, dass es vielleicht wirklich eine Sense ist, die da ausklappbar irgendwie drin ist oder so ein Quatsch, aber ja, muss man dann gucken, hat auf jeden Fall das höchste bekannte Kopfgeld aus der Blackbeard Piratenbande, was man natürlich erwähnen muss, dass er potenziell auch dann einer der höchsten später ist. Also okay, wir kennen eigentlich nur von 4 Leuten das Kopfgeld. Aber ich glaube, er wird trotzdem dann über den 4 sein. Und auch krasser als ja, als Vasco-Shot. Den kann ich gar nicht einordnen. Lass uns gleich mal weitermachen mit Vasco-Shot. Vasco-Shot, ja. Was ist das für ein hässlicher Egon, Alter? Der sieht so eklig aus, ne? Der sieht so scheiße aus. Das ist wirklich so ein hässlicher Charakter, der immer am Saufen ist und dumm lächelt. So eine dumme Seppelmütze auf hat. Der heißt auch Saufbold sogar. Und war halt aber ein legendärer Gefangener aus Level 6, Leute. Das ist so absolut krass.
Das ist
richtig, richtig krass.
bei Gefangene an Level 6. Aber das, ich glaube, bei ihm hat wahrscheinlich auch damals so ein bisschen das so reingespielt, dass der wahrscheinlich durch seine Trunkenheit, ich kann mir den halt so als voll brutalen Metzler vorstellen, also dass der halt so voll der brutale Typ ist. Und wir wissen ja auch, dass zum Beispiel vor den Timeskip hatte ja auch Kid das höchste Kopfgeld von den Supernova, weil er halt auch so voll brutal ist. Und ich glaube, das wird bei ihm wahrscheinlich auch so sein, dass man den in Level 6 gepackt hat, weil er da halt so ein bisschen noch entgegensteht. Aber hier ist auch noch so eine wichtige Sache, und zwar der Typ, der hat sogar nicht einen direkten Schlag, aber der hat einen Schlag von der Guranomi von Whitebeard halt ausgehalten, ne?
Was?
Das muss man, also nicht aus, oh, er hat den nicht komplett abbekommen, aber er hatte ja. Also er wurde davon auch getroffen, das ist es halt so.
Echt?
Ja. Und, ja, okay. Und er war so ziemlich der Erste, der nach, nach Sengokus Shockwave auch aufgestanden ist.
Ja, okay, also er ist
der,
auch.
Der hält viel aus.
Okay, er ist 38, nochmal so am Rande, Leute, und er ist 5,73 Meter als Mensch. Er ist kein Riese oder so, er ist ein Mensch. Er war doch größer als Katakuri ist und so. Und Captain der 8. Flotte, und wir wissen nichts über ihn, ansonsten, also wir wissen nichts über ihn, so. Er soll, wie gesagt, galt er als berüchtigt aufgrund der Brutalität seiner Vergehen. Also er ist, wie gesagt, skrupellos, oh, krass. Das steht hier so. Hast
voll, die genau diese voll die unterbewusste Handlung. Ich habe einfach gesagt, so, ich kann mir vorstellen, der ist voll brutal, gar nicht gelesen. Jawohl.
Ja, er ist brutal und skrupellos. Also wirklich. Also es gibt ja auch, gibt es nicht irgendwie im Japanischen noch diese, ich will nicht sagen Legende, aber diese, ist das nicht popkulturell auch irgendwie so ein Ding, dass man da dieses Drunken Master, das ist ja so eine Kampftechnik.
Ja.
Dass man so besoffen, gab es das nicht auch in Naruto so mit Rock Lee oder so?
Drunken Master Faust, der
ja. Ja, Drunken Master Fist. Also, da gibt es auch, glaube ich, von gibt es da nicht auch so einen Film mit Jackie Chan oder so ein Scheiß? Ich weiß es nicht. Dass der vielleicht auch mit dieser besoffenen Technik kämpft, was auch nicht abwegig wäre, weil der ist ja immer besoffen und so. Dass er einfach richtig besoffen und unvorhersehbar letztendlich kämpft, sodass man auch mit Vorhandungshaki nicht wissen kann, wie der letztendlich angreift, weil er selber vielleicht so wie Ruffy bei Enel dieses Kopf-Aus-mäßige und dann einfach so angreift so und rumschwenkelt und so, dass er vielleicht einen ganz komischen Kampfstil hat und auch keinen Stopp kennt. Und das würde auch erklären, warum er dann so brutal wäre. Ist schon krass, also ist schon irgendwie ein interessanter Charakter, aber weil wir wissen, dass der wahrscheinlich krass ist, so Blackbeard rekrutiert wahrscheinlich nur die krassesten überhaupt, und einen, von dem wir jetzt wissen, dass er auch eine Träubsrot hat und der Captain des 7. Schiffes ist San Juan Wolf. Der ist nämlich der größte Charakter in ganz One Piece, und wir wissen auch neuerdings wie groß, und zwar, haltet euch alle irgendwo fest, 180 Meter groß ist der Typ. 180, das ist so heftig, und er ist schon 99 Jahre alt, Digga. Was ist das für ein Typ? Und er ist ein Riese, und er hat eine Teufelsfrucht, mit der er seine Größe beeinflussen kann. Das ist auch heftig, und er ist schon ein Riese. Also, er ist ein Riese, der eine Teufelsfrucht hat, die ihn höchstwahrscheinlich größer macht. Jetzt ist die Frage, kann er sich auch kleiner machen, oder halt nur größer? Und kann er sich nicht wieder zurückverwandeln, weil, und warum saß er da im Wasser, wenn er eine Teufelsfrucht hat? Der sitzt ja immer im Wasser rum, so im Meereswasser. Macht ihn das nichts aus?
Also was passiert mal? Ja. Der wurde ja auch eine Zeit lang sporadisch mal als Schiff benutzt, so, weißt du?
Ja, also krass, dass der kann sich doch bewegen im Wasser und so, obwohl er Teufelsnutzer ist. Also wie krass ist er denn mal, wenn er da raussteigt? Also der sieht auch im Gesicht aus wie so ein Reisbällchen, wie so ein Onigiri irgendwie, so ganz komisch. Also auch ein Charakter, den ich vom Charakterdesign also überhaupt nicht ernst nehmen kann. Und der meiner Meinung nach eigentlich immer wie so ein lieber kleiner Kerl aussieht. Also klein ist er, aber wie so ein Riesenbaby sieht er für mich aus, so. Man kann ihn gar nicht so was übel nehmen. So, ich weiß nicht, vielleicht hat er ein ganz ekliges Wesen, aber somit ist er noch größer als Oos. Das steht hier alles. Das ist echt heftig. Das ist echt heftig. Aber warum ist er dann mehr oder weniger ein Impel Down? Aufgrund seiner Verbrechen? Warte mal hier. Ich kann es kurz vorlesen. So viel Zeit muss auch sein. Wolf, also San Juan Wolf, wurde als normaler Riese in einem Dorf im West Blue geboren. Zu einem unbekannten Zeitpunkt aß er von einer Teufelsfrucht, welche ihm die Fähigkeit gab, der größte Riese der Welt zu werden. Aufgrund seiner Verbrechen wurde er irgendwann in Impel Down eingebracht. Ja, okay, also viel wissen wir nicht zu den Verbrechen, was er gemacht hat. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht einfach so ein Riesenbaby ist, der sich aus Versehen auf ein Dorf gesetzt hat oder so. Ich weiß nicht. Und der so gefährlich eingeschätzt wird, weil er so groß ist, dass er einfach in Ebene 6 rein muss oder so. Keine Ahnung.
Also der, ja, ich glaube, zu denen kann man nicht so viel sagen, weil man hat halt die Größe, so, man weiß halt, dass der größte von allen ist, aber bei ihm ist halt zu tricky. Man hat keine Charakterzüge oder keine. Ja. Das Problem ist, er hat halt auch mit am wenigsten geredet. Also er hat am wenigsten Indizien, wo man auf irgendwas schließen kann, was seine Ziele sind, was er vorhat, wie seine Vergangenheit vielleicht ausschaut, bla bla bla. Man kann keine Brücken zu anderen Charakteren schlagen. Deswegen, bei ihm ist es halt echt tricky zu beurteilen, aber an sich natürlich absolut heavy shit, dass er 180 Meter groß ist so. Und da kann man auf jeden Fall noch einiges erwarten.
Das ist richtig, 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 richtig krank. Auch 99 Jahre alt. Einer der ältesten Charaktere auch in One Piece gleichzeitig. Also, boah, heftig. Heftig auf jeden Fall. So. Alter, jetzt haben wir Katharina Devon.
Ja. Genau, ist die nächste im Bunde. Und auch wieder eine der Gefangenen in Level 6 von Impel Down. Das heißt, auch in der Hinsicht auf jeden Fall richtig krass. Und ausnahmsweise auch mal ein Charakter, wo man auf den aktuellen Manga-Stand eingehen kann. Denn sie hat eine Teufelsfrucht gegessen und ja, wir wissen von ihrem Kopf gar nichts, wir haben gar keine Einschätzung, was ich aber auch gut finde, weil da hat man jetzt nicht so diesen Vergleich, so wäre jetzt doof, wenn sie irgendwie nur, keine Ahnung, 70 Millionen hätte und jetzt durch die Frucht, die sie hat, die sie einfach viel zu krass pusht, hätte sie locker auch 700 Millionen jetzt haben können und deswegen ist es eigentlich ganz gut, dass wir das jetzt wahrscheinlich dann erstmal nur einmal sehen. Sie ist halt ein bisschen komisch, weil sie halt, die hat auch voll die strangen Charakterzüge, die ist ja auch so voll die Meuchlerin, da geht's ja dann auch um so hübsche Frauen auf der ganzen Welt enthauptete und ihrer Sammlung hinzufügte, alles klar, so, weißt du.
Ja, aber sie aussieht wie ein Sack Scheiße, so, weißt du.
Ja, genau, die ist halt pottenhässlich, die Alte, aber auch deswegen wahrscheinlich die Frucht, die sie ja da in der Hinsicht so ein bisschen, ja, anpasst quasi, weißt du.
Ja, also ey, ihre Frucht, das hat so ein Potenzial, es hat Potenzial, eine der stärksten Früchte in ganz One Piece zu sein, und zwar die Hundefrucht Modell Kyubi, also neunschwänziger Fuchs. Das ist so krass. Also jetzt ist die Frage, wie funktioniert die genau? Wir haben ja Früchte, so wie zum Beispiel von Mr. Two, er kann sich auch verwandeln in Leute, die muss er erstmal anfassen, dann kann er sich optisch zu denen verwandeln, aber bei ihr ist halt die Sache, sie konnte sich zu Absalom verwandeln, ist halt die Frage, kann sie 9 verschiedene Gestalten speichern sozusagen und sich dann immer wieder in die verwandeln? Und jetzt ist die Frage, kann sie dann auch die Fähigkeiten benutzen? Boah, wie krass wäre das, wenn sie Leute kopieren kann und die Fähigkeit dann auch gleichzeitig kriegt? Die Frage ist, irgendein Haken muss da sein. Muss sie auch erstmal die Charaktere berühren? Muss sie die Charaktere vielleicht töten?
Ja, oder eine Zeitspanne, wie lange sie das benutzen kann. Aber auf jeden Fall muss das in ihr, also wenn sie Fähigkeiten kopieren kann, dann muss da auf jeden Fall irgendwo eine Wall drinne sein, die das Ganze ein bisschen beschützt, weil sonst
also ist es krass. Selbst wenn es nur das Aussehen ist, wäre das schon krass, wenn sie mehrere Aussehen speichern kann und sich verwandeln kann, wie sie lustig ist. Aber selbst überleg mal, wenn sie eine verschiedene speichern kann, also ein Aussehen plus Fähigkeit, wäre schon krass. Also das wäre richtig krass, denn aber ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht Absalom getötet hat, weil sie hat ja auch von der Leiche gesprochen. Vielleicht muss sie diejenigen töten, um das Aussehen anzunehmen von demjenigen. Weißt du, was ich meine? Dass sie sozusagen, weil sie ist ja auch so eine Mörderin, dass sie dann vielleicht auch ihr Äußerliches dann erreichen kann. Sie will ja wahrscheinlich auch hübsch werden, weil sie ist hässlich und ist eifersüchtig, dass sie vielleicht dann auch Hübsche tötet und dann auch das Aussehen annehmen kann. Und vielleicht muss sie die dann dafür töten. Also das würde für sie Sinn machen, so nach ihrem, ja, nach ihrer Laufbahn letztendlich, was wir von ihr gesehen haben. Und ja, ich weiß nicht, es ist auf jeden Fall die krasseste Frucht überhaupt. Ich finde die, weiß ich nicht, ich will wissen, wie die funktioniert. Ich bin einfach nur gehypt. So, und sie sieht auch nach dem Timeskip jetzt auch absolut krank aus. So, also auch, also nicht gut, aber so immer noch hässlich, aber Digga, die hat so viel Kram, da eine Blume, da irgendwelche Bänder, also voll krass, so typisch piratenmäßig hier angezogen, die Blackbeard-Piratenbande. Richtig, richtig krass. Ja, aber ansonsten, keine Ahnung, ist sie jetzt bei mir nicht so weit oben auf der Liste. Wen ich ein bisschen cooler finde, ist der gute Raffit. Den finde ich cool. Kapitän des 5. Schiffes mit damals noch 42,2 Millionen Berry Kopfgeld. Ist natürlich heutzutage extrem wenig, wird auch viel mehr haben. Wird auch Dämon-Sheriff genannt, kann fliegen aus irgendwelchen Gründen. Also hatte ich wahrscheinlich eine Teufelsfrucht, weil er kann so komische Flügel aus seinem Rücken spawnen. Hat eine ganz blasse Haut. Also ist er, ja, es kann auch Schminke sein, weil er sieht auch so geschminkt aus wie so ein Pantomime-Heini, so, weiß nicht, so ganz komisch. Ja, ist auch älter als Blackbeard, ist 41, also der Typ ist auch schon ein bisschen älter. Und ich weiß nicht, was gibt's
gar nicht wieder so aus. Also, das Einzige, was man bei ihnen sagen kann, oder hat's auch hier mal wieder geschickt verpackt, weil er ist der Navigator der Blackbeard-Piratenbande. Und es war, also Burgess hat sich quasi an Shiryu und an Raffit gewandt. obwohl er gesagt hat, kommt hier hin, ich habe die Basis der Revolutionsarmee gefunden. Und ich meine, für jemanden, der sich ein bisschen krasser auskennt in der One-Piece-Welt, also in der One-Piece-Welt selbst, jemand, der als Navigator aktiv ist, der wird mal mitbekommen haben, dass die Revus, denen ihre Basis so nirgendwo zu finden ist, die ist nicht zu finden. Deswegen, für den muss das ja so voll der Wet Dream gewesen sein, als der da sich den Weg zu Baltigo hieven konnte, um da quasi einzutreffen. Deswegen für den auch voll der Erfolg und auch da quasi geschickt gemacht von Oda, dass da Raffet so die erste Anlaufstelle war. Aber sonst, Stärke kann man nicht groß was zu sagen. Also er hat halt so dieses typische so helle Haut, schwarzes Haar. Dann hat er auch noch einen Gehstock bei sich, so ein bisschen vampirmäßig. Aber man hat keine genauen Stärkeindizien. Also der wird auf jeden Fall krass sein. Aber ich glaube auch, dass viele andere in der Blackbeard Crew heftiger sein werden.
Ja, das Ding ist, er hat die Fähigkeit auch noch, was man auch nicht vergessen darf. Er hat damals es geschafft, dass die Marinesoldaten dieses Tor da geöffnet haben, weißt du noch? Also, weil er wohl mit seiner Fähigkeit die Leute hypnotisiert hat. Also, er kann auch hypnotisieren, er kann fliegen und kann hypnotisieren. Mir fällt wenig ein, was da passt so. Ah doch, es gab da eine Theorie mit der Sirenenfrucht. Weißt du, so Sirenen, es gibt so eine mystische Kreatur, so diese Sirenen, das sind so weibliche Wesen. Und er sieht ja auch so ein bisschen feminin aus, schminkt sich und so, die können hypnotisieren, können auch fliegen und dass der sowas da irgendwie, gibt es so eine Theorie so. Also ich weiß nicht, ob das stimmt, also ist das Einzige, was da irgendwie ins Puzzle passt. Muss man gucken und keine Ahnung, nach dem Erscheinungsbild ändert nach dem Stepptänzer. Das stimmt auch. Also es sieht auch aus wie ein Stepptänzer, ne? So ein bisschen.
Ja, ein bisschen schon. Aber also eine mystische Zorn würde ihn halt auf jeden Fall direkt, würde ihn gut stehen. Das wäre geil. Das würde halt auch die Blackbeard Crew nochmal heftig pushen, weil obwohl ja eigentlich die Blackbeard Crew jetzt mit Devon schon so ein bisschen das Ganze unter Dach und Fach hat. Aber willst du noch irgendwas zu denen sagen?
Nee, oder? Nee, der reicht also wirklich.
Okay, und der letzte Charakter, weil wie gesagt, über die ersten drei, also Barges, Van Oga und Shiryu haben wir ja eben schon gesprochen. Aber der Charakter, den ich noch richtig interessant finde, wo man auf jeden Fall nochmal drüber sprechen muss, ist Avalo und Pizarro, so wie der heißt.
Avalo Pizarro, irgend so was.
Wie der Fußballspieler. Es ist nicht eher so italienisch oder so?
Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall richtig komisch.
Naja, ist ja auch egal. Jedenfalls, bei denen glaube ich, der ist richtig stark. Also ich glaube, das ist so das Kraftpaket der Blackbeard-Bande. Wenn so, die haben ja auch wieder alle so Rollen und der eine, also Doc Hughes logischerweise der Schiffsarzt und Raffet ist der Navigator und so weiter und so fort. Die haben da alle so ein bisschen ihre Rollen, aber ich glaube, Avalo Pizarro, das ist ein Kämpfer. Das ist ein Kämpfer. Der wird sich da auf jeden Fall heftig durchmetzeln durch die ganzen Leute, glaube ich.
Ey, und ich weiß noch, wo alle mal gedacht haben, und ich auch selber, dass der bei Kaido mit der Crew ist, also wegen den Hörnern. Das ist ja perfekt, diese angeschraubten Hörner, so, die auch oft immer da gezeigt werden. Und, warte mal, jetzt gibt es noch Verschiedenes, und zwar sein Lieblingsessen ist Haifischflossensuppe, das ist natürlich nicht so interessant. Warte mal, gab es noch was Interessantes? Es gab damals die Theorie, dass er die geheime Ebene gegraben hat, dass er wohl eine Fähigkeit mit Bohren, das ist aber nicht so, denn Morley hat sich wahrscheinlich von der Revolutionsarmee, der neuerdings da eingeführt wurde, der hat das die Ebene gegraben, beziehungsweise das wurde, glaube ich, schon bestätigt sogar. Er war auf jeden Fall damals ein König eines Landes im North Blue und wurde wegen seines korrupten Verhaltens wurde er bald von seinen eigenen Leuten gestürzt. Zu einem unbekannten Zeitpunkt wurde Avalo Pizarro gefangen genommen und in Impel Down inhaftiert. Also er hat sein eigenes Dorf, beziehungsweise sein eigenes Land korruptiert und wurde dann von denen gestürzt. Also eigentlich eine Revolution wurde gegründet und hat den Wichser irgendwie umgestürzt und dann ist er in Impel Down. Also trotzdem, aber warum ist der so krass?
Ja, vor allen Dingen, man darf ja auch nicht vergessen, er hatte vor den, also nach der ganzen Aktion hat er seine Krone quasi verloren. Aber dann nach einem Timeskip hat er die Krone wieder zurückbekommen. Ja, ja. Also so, jetzt trägt er quasi wieder eine Krone. Also ja, bei denen kann man gespannt sein. Ich glaube, der wird auch einen Bezug zu irgendeinem wichtigen Charakter haben. Also der wird, man kann es nicht einschätzen. So, also zu dem passt auch so voll viel. Im ersten Moment würde man natürlich denken, ah klar, absolutes Rüstungs-Haki-Monster. Aber muss man schauen.
Ja, denke ich auch. So, er wird auch Schlechter König, ist sein Beiname. Also, die haben alle so geile Beinamen, ne?
Ja,
und sein Beiname ist Schlechter König. So, jetzt kommen wir zu dem legendären Schützen des dritten Schiffes, der hier mit 64 Millionen Barry Kopfgeld damals, also vom Timeskip, um die Erdkrümmung schießen kann. Van Oga. Also, ich finde den cool. Also, das ist für mich einer, der ist so unter den Top 3 oder 4 der stärksten Charakter, Top 3, würde ich schon sagen. Er ist jetzt Platz 3. So, Shiryu ist vielleicht noch krass. und Avalo Pissarro. Ah, schwer, die sind alle schwer so einzuschätzen.
Ja, ne? Man kann es schwer einschätzen. Man kann es schwer einschätzen, aber ich gehe da auf jeden Fall mit. Der ist halt geil. Also ich finde, der ist so, auch mit diesem Visier vorm Auge und so, der hat halt so.
Der hat so ein bisschen Stil,
der,
ne, so?
Ja, der hat einfach so die Mentalität und wie geil ist es. Wie gesagt, es gibt halt diese Folge, wo ich nicht mal weiß, ob das Canon ist, aber ist ja auch nicht so impactful.
Doch, ist Canon.
Ist Canon, wo er da einfach mal, also wirklich, der schießt einfach auf eine unmögliche Distanz, wo keine Sau mehr hingucken kann, schießt er einmal quasi so um die Erdkrümmung rum und schießt da einen Vogel ab. Und er ist doch sogar dann auf dem Schiff quasi von den Strohhüten gelandet, oder nicht?
Ja, ja,
der
stimmt.
Der Vogel, der da abgeschossen wurde.
Ey, das war richtig geil einfach.
Das ist halt so krass, der Typ, der sieht da irgendwas so in 2000 Kilometern Entfernung und knallt
und das Lysop da ab. Und Lysop hat das ja auch noch gesehen und hat das auch noch als, also Lysop hat das als zu dem Zeitpunkt als unmöglich, er hat das, also Lysop als krasser Schütze schon zu dem Zeitpunkt hat das als unmöglich betitelt. Und er hat es einfach, also das ist krass, da sieht man nochmal, der Schütze, das ist gegen den eigentlich Lysop später antreten muss, der ist einfach ihn noch 1000 Jahre voraus. So, das ist so krass. Und ich find's auch krass, dass er einfach Ace, kennst du doch die Szene, wo Ace einfach einen Kopfschuss gibt? Einfach so, boom, einmal Kopf geschossen so. Aber er ist halt Logia-Nutzer.
Vor allen Dingen der Treffer aus dieser Entfernung, wo du gerade gesagt hast, dass Lysop das als unbezwingbar ansah, also so als absolut Dings da. Für Van Oga war das ein schlechter Schuss. Das war einfach ein schlechter Schuss für ihn.
Ja, der ist krass. Also ich finde den richtig, richtig heftig, den Typen. Ja, also von denen halte ich ganz groß. Und ich will eigentlich mehr von diesen krassen Schüssen sehen. So, ich will davon noch ein paar Momente haben, wie der unmögliche Treffer trifft. So, ja, was gibt's zu dem zu sagen? Der hatte damals schon ein krasses Kopfgeld an sich. So, also zu dem Zeitpunkt war es krass.
Ja, für damalige Verhältnisse, ja.
Ja, und ich finde ihn halt cool so vom Aussehen.
Er muss auch krass sein, dass er auch der Captain der dritten Flotte ist, weil Yasop einfach auch für die Shanks-Piraten so wichtig ist und dass die beiden Crews aufeinandertreffen, ist ja relativ klar, so, weißt du?
Ja. Ich denke auch, der wird so, also ich bin mir schon fast unsicher, ob Yasop krasser ist als der. Ich finde, von dem haben wir halt was gesehen, wie er wirklich schießen kann schon. Also und das war vor dem Timeskip. Wenn er vielleicht noch eine Tollsword hat, die ihn da das unterstützt oder so jetzt schon oder noch das kriegt oder so, die ihm vielleicht mit Schießen oder irgendwas, so eine Fernrohrfrucht oder irgend so ein Blödsinn, dass er noch besser gucken kann oder irgendwas so, irgendwas, das wäre krass. Das wäre richtig, richtig heftig. Da kann ich mir auch vorstellen, dass wirklich ja, bezüglich der Fähigkeiten der einzelnen Charaktere, da auch die Tollsfrüchte rausgesucht werden, mehr oder weniger. So eine Art kann ich mir das vorstellen. Jetzt kommen wir zu Shiryu, der wohl stärkste Charakter, weil der mit Magellan so auf einer Stufe stand und Magellan hat schon mit den ganzen Blackbeard-Piraten da den Boden aufgewischt damals. Also theoretisch Shiryu krasser als alle anderen, wenn man das so sieht. Ja, jetzt den Teufelsfrucht neuerdings, auch ziemlich, ziemlich krass. Ist 44 Jahre alt. Ja, haben wir schon ein bisschen besprochen, so, aber.
Genau.
Ja, ein Ding gibt's ja, also, noch zu sagen, dass man sein Auge nie gesehen hat, sein eines.
Also, ja, und das ist es, genau. Schwertkämpfer, der sein Auge nicht zeigt, that has to be something, so. Also, weil, keine Ahnung, so, ich weiß nicht, was Oda mit den Schwertkämpfern hat, aber Zorro nach einem Timeskip und dann, ich meine, so, dann auch Rady, der hat zwar beide Augen offen, aber der hat auch halt so eine Narbe über dem Auge und dann halt so Shiri, wo man auch das Auge wieder nicht sieht. Das ist alles so verdächtig, weil halt auch einfach so dieses Prinzip von Dämonen in den Schwertern einfach so voll das klassische Prinzip sind, so. Und deswegen, also Shiryu, finde ich, ist auch echt ein Hammer-Charakter. Das ist einfach, weil alle wurden so, waren schon entweder vorher in der Crew oder wurden da aus Level 6 oder so mitgenommen. Aber der Typ, der war einfach, der war ja eigentlich auf, der hatte eigentlich alles richtig gemacht, hatte da in Impel Down eine gute Position sich erarbeitet, so. Und ist jetzt einfach Teil der wahrscheinlich so gefährlichsten Crew überhaupt. Das ist halt voll der, so, den finde ich richtig geil.
Ey, und er liebt es einfach, also er hat auch so, als Bösewicht ist er auch so geil, weil er liebt es einfach zu töten und hat einfach die Gefangenen abgeschlachtet, so wegen seinen Privilegien. Und deswegen wurde er letztendlich auch verurteilt da, wurde er auch gefangen genommen, weil er einfach gerne getötet hat, so, und seinen Posten da ausgenutzt hat. Das ist richtig, richtig krass. Was gibt's noch zu sagen? Interessant ist, dass er in Chapter 925, gezeigt wurde wieder. Und wir haben dort auch seine Rüstung gesehen, beziehungsweise seinen Mantel da und so, wo diese Totenköpfe waren. Und King wurde in dem gleichen Chapter auch noch gezeigt, auch mit den gleichen Totenköpfen. Also auch an der gleichen Stelle auch so. King hat ja auch dieses Impel Down-mäßige Outfit an, ja, was richtig komisch ist, so richtig mysteriös. Hängen die miteinander irgendwie, stecken die irgendwie unter einer Decke, sind das Verwandte oder was ist das so? Also ich kann es mir echt schwer vorstellen.
Vor allen Dingen, das zeigt ja auch so, dass, also wenn es so wäre, dann hätte wirklich jeder Kaiser zu jedem Kaiser so eine so eine Bezugsperson, so Jacob und Vista, so Shanks und Whitebeard, so, und dann natürlich Blackbeard Shanks auch an sich, aber das meine ich jetzt nicht, aber dann halt so die beiden, wenn die verwandt sind, dann, es gibt ja auch Theorien rund um Katakuri, Bezug zu Kaido und so weiter und so fort, so, dann hat jeder so quasi so wie so ein Viereck so an Verstrickungen zu anderen Kaisern, weißt du?
Ja, ey, das ist absolut krass. Ey, so, jetzt haben wir auch alle durch, ne, wir sind 1,5 Stunden, haben wir jetzt uns hier mal Zeit genommen, alle Kommandanten durchzugehen. Das ist wirklich mal ein Podcast, Leute, das ist doppelt so lang wie der letzte und ist aber keine Seltenheit, also in Zukunft werden die, ja, wahrscheinlich, also so ist schon echt lang, so, ich weiß nicht, Leute, ihr könnt ja mal schreiben, wie es euch gefällt, sowas Langes, ob ihr das am Stück hört oder immer wieder pausiert und dann irgendwann wieder anknüpft an den Podcast. Ja, hast du noch was zu sagen zu den Kaiserkommandanten? Wir haben jetzt über jeden einzelnen, also selbst die Blackbeard-Piraten sind ein eigener Podcast eigentlich, dass man über einen, wir haben jetzt alles in einem gemacht hier, also man kann natürlich noch ausführlicher über jeden einzelnen reden, Theorien und mögliche Konstellationen in Kämpfen und so aufbauen. Werden wir auch wahrscheinlich machen in naher Zukunft irgendwann mal, aber ja, ich fand's eigentlich ganz geil, dass man mal alles jetzt besprochen hat.
Total, weil da hat man wirklich so einen Rundumschlag so um alles und ich finde das auch geil, weil hier kann man halt, also so in der ausführlicheren Form, da hat man halt einfach so, ja, zum Beispiel diesen Moment, wenn man so sagt, so ja, Jack ist voll underrated, nee, finde ich nicht, ist voll overrated und so. Ja, und das hat man halt nur in einem Podcast, weil man halt einfach frei spricht. In einem Video weiß man ja schon vorher quasi, was das Thema ist und was, worüber man spricht und was man sagt quasi, aber hier in dem Podcast ist das ja alles so komplett frei und dafür ist es halt da so. Und da sieht man ja auch einfach, dass man verschiedenste Meinungen zu verschiedensten Charakteren haben kann.
So. Joa. Ja, ansonsten haben wir das erstmal jetzt durch, Leute. Ihr schreibt mir eure Meinung. Wie gesagt, folgen, einen Daumen nach oben und so, den ganzen Kram. Und wenn ihr bis hier am Ende gehört habt, das ist auch Tradition des Podcasts. Wenn ihr auf YouTube guckt, am Spotify könnt ihr ja nichts machen, aber wenn ihr auf YouTube guckt, dann Hashtag Shirio. Das ist so doof. Immer das Letzte, was besprochen wird. Eigentlich, aber nicht immer, Leute. Nicht, dass ihr jetzt das reinschreibt und schon predicted oder Hashtag Shirio, Leute. So, Hashtag Shirio in die Kommentare. Und ja, vielen Dank. Ich gebe das letzte Wort an Myrolox. Ich bin raus, Leute. Ciao und tschüss.
Ja, Freunde, hat wieder mal richtig Spaß gemacht. 1,5 Stunden haben wir jetzt hier voll, alle Kaiserkommandanten. Vielleicht noch eine kurze Sache am Ende. Schreibt mal in die Kommentare unter den Hashtag Shirio, wenn ihr bis zu der Stelle geguckt habt, einen Namensvorschlag für zum Beispiel Kategorien, wie zum Beispiel Underrated, Overrated, dass ihr die halt wirklich mit einbinden könnt, dann haben wir feste Namen dafür. Oder schreibt vielleicht mal Kategorien in die Kommentare, die wir überhaupt mal integrieren können. Also neue Kategorien, die sich einfach mit One Piece kombinieren lassen, wo man immer drüber reden kann, die man einfach, um einen gewissen Ablauf zu haben, den man so im Podcast verfolgt, damit man da vielleicht noch ein paar Ideen hat, das könnt ihr auf jeden Fall noch in die Kommentare schreiben. Und damit habe ich auch alles gesagt und bedanke mich für jeden, der bis hierhin geguckt hat. Also danke fürs Schauen. Haut rein, Leute. Ciao und
tschüss.
Tschüss.